Herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 160. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Der Benni.
Hallo.
Der Imanu.
Servus.
Ich bin der Eugen, hallo. Der Tommy ist diesmal nicht dabei, weil da gab es ein paar Nachfragen. Der ist noch erkrankt. Von hier aus dann mal gute Besserung. Und viel beschäftigt, aber der wird sicherlich bald wieder mitmachen. Gut, ohne groß lange drum herum zu reden. Die letzten beiden Wochen waren ja doch sehr ereignisreich und insbesondere das letzte Wochenende. Da gab es für viele ja wohl den Kampf des Jahres mit Ward gegen Kovalev. Und da fangen wir einfach mal mit dem Benny an. Erzähl uns doch mal was zu dem Kampfverlauf.
Ja, also der Kampf hat deutlich actionreicher begonnen, würde ich sagen, als ich das zumindest vermutet habe. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Kovalev in den ersten zwei Runden direkt so Wirkungstreffer an den Mann bringen kann. Die erste Runde fand ich relativ ausgeglichen. Es gab ein Jab von Kovalev, wo Ward danach kurz so auf Balance war. Das war okay, ne? Für mich eine Kovalev-Runde. Die zweite Runde gab es den Niederschlag. Ward reinmarschiert quasi in die rechte Gerade von Kovalev, super sauber getroffen, ging runter. Okay, da war ich auch echt ein bisschen geschockt in dem Moment, muss ich sagen. Also ich habe eigentlich nicht damit gerechnet. Und gut, dann war es eine klare Kovalev-Runde. Ward hatte echt Probleme, sich zu finden. Hatte ich auch in der Ecke dann das Gefühl. Virgil Hunter hat versucht, ihn aufzubauen. Aber ja, doch, Ward sah mir ein bisschen sprachlos aus, fand ich. Die dritte Runde war dann weiterhin eine gute Kovalev-Runde, fand ich. Der Jab, ich fand diesen Don Turner-Jab, ich bin da total begeistert davon. Ich fand den richtig, richtig gut. Also ist jetzt kein Larry Holmes-Jab, wie er ihn früher trainiert hat, aber trotzdem, der Kovalev-Jab ist schon echt auch ein Dampfhammer. Der war gerade im frühen Kampfverlauf, fand ich den richtig stark. Aber dann so fand ich so ab vierter, fünfter Runde ist Ward immer besser in den Kampf gekommen. Hat in meinen Augen im Infight immer besser gearbeitet, auch wenn ich persönlich fand, dass Kovalev hat auf mich wie der stärkere Mann gewirkt im Infight. Also er hat Ward schon gut durch die Gegend geschoben, aber während Kovalev da mehr am Ringen und am Schieben war, hat Ward halt immer mal wieder kurze Haken gelandet. Zum Körper, zum Kopf, fand die Arbeit von ihm da ganz gut. Von außen ist dann auch Ward's Jab in meinen Augen besser geworden und weiß ich nicht, bei Kovalev ging die Intensität ein bisschen runter, fand ich. Also da man hat schon das Gefühl gehabt, der Kampf ist so ein bisschen mehr in Ward's, im Ward's Tempo verlaufen in den mittleren Runden. Und da habe ich dann auch angefangen, sehr knappe Runden zwar, also 4 und 5 zum Beispiel, will ich mich jetzt sicherlich nicht mit jemandem streiten wollen, der da Kovalev-Runden vergeben hat, aber ich habe die vierte und die fünfte bei Ward und die sechste dann wieder bei Kovalev. Aber dann kam für mich die beste Phase von Ward, 7 bis 9. Das fand ich ihn richtig stark. Ich fand den linken Haken sehr gut. Da fand ich von Kovalev auch ein bisschen enttäuschend, dass der Körperjab so gar nicht mehr kam. Allgemein die Linke ein bisschen vernachlässigt in der Zeit, obwohl eigentlich zu dem Zeitpunkt für ihn klar gewesen sein müsste, dass von der Rechten von Ward absolut weniger Gefahr ausgeht. Aber Ward hat das im Rückwärtsgang, fand ich, gut gemacht. Er hat das meiner Meinung nach initiiert, hat Kovalev ein bisschen hinterher kommen lassen und hat ihn immer wieder gut abgefangen. Und die Runden waren schon eng. Das will ich jetzt nicht sagen, dass Ward da den Kampf dominiert hat. Aber meiner Meinung nach haben wir da Wards Kampf gesehen, so Ring Generalship mäßig. Und er hat für mich da die Runden 7, 8, 9 gewonnen. Ja, dann die 10. Runde, fand ich, war nochmal eine starke Runde von Kovalev. Er hat dann nochmal wirklich die Intensität erhöht, nochmal die Workrate erhöht und gute Treffer gelandet. Und die letzten beiden Runden, ja, da kam es ja dann auf jeden Fall auf meiner Scorecard auch drauf an. Da habe ich, hab ich beide Runden bei Ward, also die 11 und die 12. Bei der 11 meiner Meinung nach ohne Zweifel, die 12 fand ich sehr eng wieder. Da ist mir aber trotzdem, weiß ich nicht, Kovalev kam mir zu selten durch, Ward war... hatte die ganze Zeit den Eindruck, Ward ist gut auf die Winkel eingestellt, kam immer so guten Einzelhänden durch. Der Jab kam auch, fand ich, den größten Teil der Nacht eigentlich ziemlich flush und ziemlich gut durch. Und ja, am Ende des Kampfes habe ich, als ich zusammengezählt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ein bisschen überrascht, weil so vom Kampfverlauf kam mit dem Niederschlag und sowas. Wenn man jetzt nicht punktet, dann sieht man den sicher nicht schnell bei Kovalev. Aber ich habe beim Zusammenzählen 114, 113 Wort gehabt und habe gedacht, okay, nur ja, mal gucken, was kommt. Punktrichter dreimal den gleichen Zettel gehabt, habe ich gedacht, okay, ne, also weiß ich nicht. Ich kann sagen, dass ich mit dem Urteil absolut einverstanden bin. Hätte jemand den Kampf knapp bei Kovalev oder von mir aus auch unentschieden, wenn da irgendwo eine 10-10 reinrutscht bei jemandem, werde ich das nicht debattieren. Und ja, ich bin der Meinung, wir haben einen fantastischen Kampf gesehen. Einen der besten Kämpfe des Jahres, fand ich, weil es war vielleicht nicht besonders actionreich und es war nicht die höchste Workrate bei beiden, kennt man ja so von denen auch, aber ich fand, es war auf unheimlich, unheimlich hohem Niveau. Es war wirklich teilweise ein richtig tolles Ringschachduell auch, was so die Winkel angeht und wie die Jungs sich bewegt haben. Und es war wirklich, ich fand, es war eine Freude, im Kampf zuzusehen. Und ich hoffe, es klingt ja auch sehr danach, ich hoffe, wir sehen so bald wie möglich den Rückkampf. Und ja, da kann man sich nur drauf freuen. Also in meinen Augen der richtige Sieger in einem super knappen Kampf, aber wie gesagt, für mich ein super knapper Kampf, der in beide Richtungen gehen kann.
Ja. Samira, siehst du es auch so wie der Benni?
Da muss ich erstmal lachen. Nein. Ja, nee, ich muss erstmal vorab sagen, also nicht, dass die Leute jetzt hier denken, ich bin irgendwie, ich habe irgendwas gegen Ward. Das stimmt ja gar nicht. Ich hatte mich ja auch vorher eigentlich auf Ward öfter auch hier im Box-Podcast, auch in der Boxsport-Analyse festgelegt, dass er gewinnt. Und ich habe für beide Boxer eine Sympathie, muss ich sagen. Also ich mag Kovalev und ich mag Ward, obwohl sie halt sehr verschieden boxen. Deswegen würde ich jetzt, ich würde mich nicht so persönlich einschätzen, dass ich irgendwie jetzt pro Kovalev werte. Also das wollte ich damit nur sagen. Aber also für mich hat eindeutig Kovalev den Kampf gewonnen. Also, ich weiß, also ich hatte auch enge Runden. Natürlich, jeder hatte enge Runden. Was war bei mir eng? Zum Beispiel die vierte, fünfte waren bei mir eng. Die zehnte, die neunte, ja, die zwölfte kann man halt auch drüber diskutieren, haben wir ja gerade gehört. Ich habe sie halt dann eher Kovalev gegeben, weil er für mich zum Beispiel den besseren Abschluss gemacht hat und ich das Gefühl hatte, das Wort zum Beispiel einfach glücklich, weil das der Kampf vorbei ist und weil er am Ende halt wieder recht viel nehmen musste, eingesteckt hat und für mich halt nicht mit einer, weiß ich nicht, mit einer Ausstrahlung eines Siegers den Kampf beendet hat. Also ich finde, es war sowieso klar, also er hat einige Runden wirklich klarer gewonnen, zweite Kampfeshälfte, da kann man halt auch nichts sagen. So. Bei mir gab es so einen Bruch, weiß ich nicht, ab nach der sechsten so, würde ich sagen, da ging es so wirklich in Wards Richtung, auch deutlicher. Bei den Folgenrunden, ja, kann man sich halt, wenn man will, streiten, 4 und 5. Sechste Runde habe ich halt Ward gegeben, aber auch halt eher knapp. Hat mir da auch irgendwie hingeschrieben, dass sie knapp war. Aber ich weiß nicht, also klar, erstmal der Niederschlag hat mich auch erschüttert. Also ich wirklich, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass es so früh kommt. Ich war am Anfang des Kampfes, die ersten 3 Runden, war ich richtig enttäuscht. Also ich dachte so, ich habe eigentlich gar nicht geglaubt, dass ich da Ward so im Ring sehe. Ich dachte, was ist mit dem los? So, wo sind seine Beine? Er bewegt sich gar nicht, kommt nicht in den Kampf rein, die Distanz stimmt nicht. Ich war wirklich enttäuscht. Ich dachte so, wenn das so weitergeht, oh mein Gott, aber zum Glück wurde es ja für ihn besser so. Aber dass er so schlecht aussieht, die ersten Runden, hätte ich nicht gedacht. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen der Unterschied, dass Kovalev seine Runden oder einige Runden am Anfang des Kampfes sehr klar gewonnen hat. Also da gab es halt keine Diskussion. Die hat er einfach für sich gewonnen und die waren auch nicht knapp. Und bei Ward war das bei mir halt immer eher so, der hat bei mir Runden gekriegt. Klar, ein paar, also was habe ich, wie viele klare Runden hat er bei mir gekriegt? Er hat bei mir nur 2 richtig klare Runden gekriegt und dann halt, die anderen waren alle knapp, so, die ich ihm gegeben habe. Und das war so, das ist für mich auch so der, weiß ich nicht, der Unterschied im Kampf, so, dass Ward sich eigentlich nur knappe Runden sichern konnte. Halt klar, der hat eine gute Figur gemacht, der hat auch nicht schlecht geboxt, das war ein guter Kampf. Er hat, ja, im Infight ist er halt Ja, ein Meister, natürlich. Beide haben geklincht, kann man nicht sagen. Auch Kovalev, Ward vielleicht ein bisschen mehr. Kennt man ja von ihm, hat es halt intelligent gemacht. Aber es ist ja auch erlaubt, solange man mit einer Hand weiterschlagen kann. Von daher braucht man sich darüber nicht beschweren. Aber am Ende, also ich habe den Kampf zuerst noch klarer gesehen in der Nacht, als ich noch etwas müder war, muss ich zugeben. Aber ich finde es auch immer noch gerechtfertigt. Also das krasseste Urteil für mich ist 117, 110, was man halt Kovalev geben kann. Also wenn man wirklich alle knappen Runden ihm gibt. Und als ich es halt beim zweiten Mal geguckt habe, den Kampf, habe ich 115, 112 gepunktet. Also so in dem Bereich finde ich alles so nachvollziehbar. Alles andere kann ich nicht nachvollziehen, muss ich echt sagen. Also ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich sehe es auch nicht so. Ich habe gelesen, klar, einige finden das so, einige finden das Urteil auch richtig, aber so, weiß ich nicht, die Leute, von denen ich was halte, sagen wir mal so, Larry Merchant, Dan Raphael, die ganzen Boxexperten aus Amerika, die haben eigentlich alle, sie sind alle so in dem Bereich, dass sie 115-112 gepunktet haben und auch Kovalev vorne gesehen haben. Und ich glaube, Larry Merchant hat auch gesagt, so, wenn der Kampf in Russland stattgefunden hätte, hätte Kovalev 9 Runden gewonnen. Ja, also das, ich weiß nicht, auch bei Twitter und so sind ja alle ausgerastet. So. Klar, ich weiß nicht, ob man Ward-Fan sein muss, um für ihn zu punkten, aber ich kann echt sagen, ich bin halt kein extremer Kovalev-Fan. So. Ich mag beide immer noch. Also ich will auch Ward weiter sehen und so, aber ich habe ihm den Sieg einfach nicht gegönnt. Erst recht nicht irgendwie, wenn man da einen Punkt vorne liegt, dass man dann dem anderen die Titel, 3 Weltmeistertitel abnimmt. Das finde ich einfach krass mit einem Punkt. Es ist einfach unvorstellbar. Das würde in Deutschland ja niemals, also das wäre ja unvorstellbar in Deutschland, oder? Also wenn man einen Punkt mehr als der andere hat, dann wird man plötzlich Weltmeister. Also ich glaube, Ward hat schon extrem Heimvorteil. Ich dachte, Kovalev hat da mehr Fans. Vielleicht haben sie es auch extra so gemacht, damit das Rematch sich besser verkauft. Aber ich fand es wirklich sehr traurig, dann Kovalev da so, weiß ich nicht, als Besiegten zu sehen. Er hat sich ja auch nicht als Besiegter gefühlt. Es war trotzdem ein klasse Kampf und so, aber irgendwie mit diesem Urteil hat es für mich den Kampf so ein bisschen den Glanz genommen. Irgendwie, weil es, ja, diese Diskussionen, die dann wieder losgehen und 3 amerikanische Punktrichter und warum und bla bla bla. Also, ja, also jeder kann seine Meinung behalten. Ich finde nicht, dass Ward gewonnen hat. Trotzdem war es ein guter Kampf. Ich hoffe, dass es ein Rematch gibt, obwohl es natürlich trotzdem, ja, es war auch schon sehr viel geklinche, muss man wirklich sagen. Also es war jetzt auch nicht immer schön, aber gegen das, was wir sonst sehen, war es wunderschön. Von daher, es war trotzdem ein geiler Kampf und ja, ich bin gespannt auf das Rematch, aber es wird, glaube ich, noch schwerer für Kovalev, weil er jetzt noch in einer schlechteren Position eigentlich ist. Zwar weiß er, was er machen muss, aber die Ausgangslage ist eigentlich noch schlechter für ihn. Ja, das können ja mal die anderen sagen, was sie so gesehen haben. Ich habe genug geredet.
Manu, wie hast du den Kampf denn gesehen, so punktetechnisch?
Nicht so klar wie die anderen auf jeden Fall hier. Und ja, sagen ja bestimmt gefühlt 90% der Leute, dass Kovalev ziemlich deutlich vielleicht sogar den Kampf gewonnen haben soll. Ich muss sagen, klar, die ersten 2 Runden waren natürlich mega deutlich mit Niederschlag noch dazu. Der wurde ja gerade auch schon thematisiert. Das war schon sehr, sehr deutlich. Das stand auch nach 2 Runden auf jeden Fall 30-27. Die dritte dann auch noch vielleicht für Kovalev, ja, aber ich weiß nicht, also spätestens so ab Runde 4-5 drehte sich das Blatt doch ziemlich zugunsten von Ward. Also Ward fand besser in die Reichweite rein, Ward hatte gute Körpertreffer, auch oft im Infight drin, fast in jeder Runde, wie auch gerade schon hier angesprochen wurde, ging es oft in den Infight, also wurde viel abgeklammert. Und da hatte Ward immer sehr gut auch zum Körper gearbeitet und ich denke, das ist wahrscheinlich so bei den meisten Leuten ein bisschen unter Wert geblieben. Also ja, die Leute schauen meistens immer nur so auf die richtigen Wirkungstreffer. Ja, da hat natürlich Kovalev auf jeden Fall mindestens eine Handvoll mehr drin gehabt als Ward, das ist ganz klar, über den ganzen Kampf gesehen. Aber Ward hatte eben auch so, ja, wie gesagt, im Infight sehr, sehr wirkungsvolle Körpertreffer drin, was auch Kovalev meiner Meinung nach ziemlich müde gemacht hat. Das hat man in der zweiten Kampfhälfte auch gesehen. Da hatte Kovalev eigentlich nicht mehr wirklich viel ja, von den Anfangsrunden, wenn man da mal das vergleicht, ja, so die ersten drei Runden mit den der folgenden von Kovalev, das war ja ein Riesenunterschied auf jeden Fall. Also er hat gut abgebaut. Wie gesagt, Ward hat die Runden zwar nicht dominiert, ja, er hat keine Runde wirklich richtig eindeutig gestalten können, ja, so wie Kovalev jetzt in den ersten zwei Runden, aber er hat sie meiner Meinung nach doch des Öfteren und halt auch genug oder genügend Runden meiner Meinung nach gesammelt, die man durchaus Ward geben kann. Also ich sag mal 114, 113, das ist ein Urteil natürlich, was für Kovalev bitter ist, ohne Frage. Also man kann das auch gerne andersrum scoren, kein Problem. Wenn das so ausgegangen wäre, wäre ich jetzt nicht der Meinung gewesen, dass man hier hätte den falschen Sieger gehabt. Aber man kann sich auch genauso wenig beschweren, dass Ward das Urteil im Endeffekt bekommen hat, wie gesagt. Also im Infight zum Körper gut gearbeitet, den Jab gut etabliert, so ab Runde 4, 5, auch die zweite Kampfeshälfte eigentlich. Welche Runde war denn da, die man auf jeden Fall für Kovalev dann werten muss zwingend? Also wenn man sagt, Kovalev hat ganz klar gewonnen, dann muss man da auch Runden finden, wo man sagt, okay, die habe ich ganz klar an Kovalev gegeben. Und ich finde, so ab der sechsten spätestens wird das schwierig, das zu tun. Also die zwölfte habe ich persönlich sogar noch für Kovalev gehabt, wo ja die Punktrichter auf Seiten von Ward waren. Also da gehe ich auf jeden Fall nicht mit konform, was die Punktrichter da gemacht haben. Zwölfte Runde meiner Meinung nach klar für Kovalev. Aber ansonsten, also alles, was ich so auf den Wertungskarten gesehen habe, ich habe den Kampf nachher noch ein zweites Mal angeschaut, habe es verglichen mit den von den Punktkarten der Punktrichter und muss sagen, ich kann da auf jeden Fall so konform gehen. Also ist für mich kein Fehlurteil, das auf jeden Fall nicht. Allerdings natürlich, wenn ich jetzt Kovalev wäre, ja, wäre ich natürlich auch dick enttäuscht. Da fehlt dann ein Punkt und alle Titel sind weg, wie gerade schon thematisiert. Ist bitter für ihn, aber jetzt von Robbery zu sprechen, Heimurteil könnte man noch sagen, ja, aber Robbery geht mir einen Tick weit zu hoch. Aber wir sind uns auf jeden Fall einig, wenn der Kampf in Russland stattgefunden hätte, dann wäre das Urteil logischerweise dann auch ja, andersrum ausgegangen, das ist ganz klar.
Ja, ist schwierig, ne? Also ich finde auch irgendwie, je mehr ich mir davon anschaue und je mehr darüber ich nachdenke, desto mehr kann ich einen Sieg von Ward auf jeden Fall fertigen. Ist halt extrem schwierig. Ich finde das eigentlich, ich meine, das war so ein Skillfeuerwerk. Es ist schade, fast muss man ja sagen, dass da einer gewonnen hat und einer verloren hat irgendwie, ne? Das ist irgendwie schon bitter, weil das war einfach fantastisch von beiden und ganz, ganz großartig und ja, schwierig. Also ich finde, Kovalev war halt in dem Kampf im Ring der Mann, der am dominantesten aussah von den beiden, weil er hat ja schon so die Mitte beherrscht, mehr oder weniger. Und das wirkte halt recht eindrucksvoll. Dazu kommen die ganz klar gewonnenen Runden, gerade am Anfang. Das war halt extrem dominant. Und das verfälscht vielleicht den Gesamteindruck, den manche haben. Ich weiß es nicht. Also von den reinen Punches her war es jetzt relativ ausgeglichen, so was die an Händen gelandet haben. Und vom Skandal würde ich da auch nicht sprechen, weil das, denke ich auch, die Kovalev ja absolut auch, wäre total in Ordnung gegangen. Hätte man auch so geben können. Also es war einfach wunderbar so, nur das ist halt irgendwie schade, dass es einen Sieger geben musste, so, ne? Da hätte man sich vielleicht noch 3 Runden mehr gewünscht, so wie früher, so mit 15 Runden. Vielleicht wäre dann ja noch mehr passiert oder irgendwas noch gewesen. Einfach irgendwo, ja, schwierig so. Ich kann da irgendwie beide Seiten verstehen. Die Mehrheit der Leute, wenn man so die so bei Facebook schaut, Twitter oder in Foren, war schon auf jeden Fall auf Kovalevs Seite, weil er einfach, wenn man sich so überlegt, Hände etwa gleich viel, er war der dominantere Mann plus den Niederschlag. Absolut, die Kovalev absolut zu rechtfertigen. Aber wenn man die Runden so einzeln betrachtet, kann man sicherlich auch Ward den Kampf zusammen punkten. So, wenn man alles, was knapp ist, Ward gibt, ist das auch okay. Von daher, ja, Skandal, nee. Nein, aber Kovalev hätte es auf jeden Fall auch verdient gehabt. So. Also die Leistung von beiden war einfach überragend und absolut klasse und ja, gerne, gerne einen Rückkampf. Also, warum nicht? Also, Killfeuerwerk, das war schon beeindruckend. Aber es ist halt schwierig. Ne? Also, manche sehen es einfach so wie Samira, sehr klar bei Kovalev, was ich auch irgendwo verstehen kann. Und manche sehen es halt auch knapp bei Ward, was man vielleicht auch irgendwie rechtfertigen kann. Es ist halt super krass gewesen, das ganze Ding.
Ja, mir gefällt nur, wie gesagt, nicht, dass viele Leute da einfach sich hinstellen und sagen, das war eine ganz klare Robbery. Ja, das ist das, was mir an der Sache eben nicht schmeckt. Wie gesagt, ich verstehe die Leute, die sagen, boah, das hätte man andersrum geben können. Ja, das ist auf jeden Fall akzeptabel. Nur, wie gesagt, es gibt so viele Leute, die jetzt sagen, boah, never. Never hat Waters gewonnen. Und das ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht, ja, nicht arrogant, aber ich weiß nicht, ein bisschen zu. Ja, weiß ich nicht. Fehlt mir jetzt gerade der Ausdruck für, aber das ist auf jeden Fall so nicht gerechtfertigt. Also man muss schon, wenn man solche Aussagen trifft, dann halt gucken, dass man sich den Fight ja auf jeden Fall mindestens zweimal anschaut. Also einmal live und dann einmal nochmal ein bisschen in guter Qualität in der Wiederholung. Und dann ist es meistens schon so, dass ja, man gerade in so einem Kampf, der so eng gewertet wurde wie jetzt dieser, dann schon nochmal einen anderen Eindruck in der Regel hat. Nicht immer, aber in der Regel ist das so. Und Ward hat nun mal einen ganz anderen Style als Kovalev und sicherlich wirkt Kovalev dann dominanter, das ist auch klar. Macht natürlich Druck, aber wie gesagt, so vom Boxerischen her, von den Bewegungen dann so ab Runde, wie gesagt, ab Runde 4, 5, war das eben von Ward schon, ja, wieder absolute Spitzenklasse. Und Kovalev hatte da eben auch, ich weiß nicht, wie viele klare Treffer hatte der noch nach Runde 4 drin, der Kovalev. Die Statistik würde mich mehr interessieren. Da war auf jeden Fall nicht mehr viel. Also Kovalev hat, wie gesagt, in den ersten drei unheimlich viel gelandet, ne? Plus Niederschlag. Ja,
besonders die zweite war extrem krass, also von den Schlagtreffern her.
Ja, genau. Und das verfälscht natürlich dann auch so ein bisschen dann die Endstatistik auch, ne? Wenn du dann halt so richtig krasse Runden drin hast, so, die bleiben natürlich dann in der Endabrechnung auch unheimlich dominant dann stehen. Und gut, dann kommst du am Ende dann auf eine ziemlich ausgeglichene Punch-Statistik. Ich glaube, leichte Vorteile für Kovalev waren das und die resultieren eben
in den ersten
zwei Runden. Ja, oder die zweite eben primär dann, genau. Und von daher, ja, ist es dann schon so, dass das Ding halt, ne, so insgesamt gesehen, wenn man jede Runde einzeln detailliert berechnet, sehr, sehr knapp war. Und ja, dann kann das halt auf eine Seite dann kippen, das Urteil. Ich denke, ein Draw wäre hier auch das gerechtfertigte Urteil gewesen. Also, dass einer eine Niederlage für diesen Kampf erhält, finde ich schon hart, ja, ne? Traurig. Ja, ich will nicht sagen ungerechtfertigt. Ne? Das war auch wieder, also traurig auf jeden Fall und hart, na klar. Es ist für beide schlimm gewesen, hätten sie den Kampf verloren. Aber gut, das ist halt ja, das Business, wenn man halt einen engen Kampf hat, dann gut, irgendeiner zieht dann in der Regel, wenn es kein Draw gibt, dann den kürzeren. In dem Fall ist es dann Kovalev. Ja, gut, aber dafür gibt es ja die Rematch-Klausel im Vertrag. Und dementsprechend, denke ich, wird Kovalev das auch verschmerzen können. Und ja, vielleicht geht da das nächste Mal ein bisschen mehr Risiko dann noch. Ich habe mir da auch ein bisschen mehr Risk gewünscht, quasi so nach dem Niederschlag hätte er das beenden können. Also Ward war schon beeindruckt auf jeden Fall von dem Niederschlag. Und ich denke, gut, war kurz vor Rundenende, da konnte er jetzt auch nicht mehr so viel dann machen. Aber in Runde 3 hätte er noch ein bisschen hinterhergehen müssen, finde ich. Da hat er zu wenig Druck gemacht. Da hätte er vielleicht ja mehr machen müssen. Und was mich auch wundert, ist, dass Kovalev so, ich weiß nicht, so eingebrochen ist irgendwie in der zweiten Kampfeshälfte. Ob das jetzt wirklich nur in den Körpertreffern lag, die da im Infight von Ward kamen, der aber auch nicht wirklich so die riesen Schlagkraft hat, um da wirklich unheimlich viel Wirkung vielleicht zu hinterlassen. Ich weiß nicht, das hat mich schon gewundert. Also Kovalev hatte wirklich einen Eindruck gemacht in der zweiten Kampfeshälfte. Der hat konditionelle Probleme sogar und das habe ich bei ihm eigentlich so noch nie gesehen. Also auch gegen Hopkins, da hat er auch in der 12. Runde nochmal ein riesen Feuerwerk losgelassen, hat versucht, Hopkins unbedingt zu finishen. Und das konnte ich jetzt in dem Kampf gegen Ward nicht sehen. Ja, das hat mich ein bisschen irritiert. Vielleicht könnt ihr da noch was zu sagen, was euer Eindruck war. Hatte Kovalev da möglicherweise wirklich konditionelle Probleme oder war das einfach so gut geboxt, dass Kovalev einfach nur vielleicht schlecht ausgesehen hat gegen die starke Defensive von Ward?
Ich denke eher das Zweite, ne? Also wenn man bedenkt, was Ward mit Proch und Kessler zum Beispiel gemacht hat, das war ja, der hat ja einfach nur verheerend zerstört und einfach nur ausgeskillt so mit seinen Skills. Das war schon hart. Ja, das, was du da zuerst gesagt hast mit Kovalev, dass der hätte da mehr investieren müssen. Das ist halt immer die Frage in Kämpfen. Ne? Also das ist ja oft so, wenn du dann versuchst, das Ding zu beenden und richtig viel investierst so in der Phase des Kampfes, dann gehen die hinten raus, so die Körner noch mehr flöten. Wenn er den dann nicht, also wenn er hätte er mehr investiert, so in Runde ja, 1, 2, 3, also noch mehr, als er schon getan hat, vielleicht wäre es dann hinten raus noch klarer für Ward geworden, wenn er ihn nicht hätte stoppen können. Es ist halt immer so eine Sache, ne? was man da macht. Und jemanden wie Ward auszunocken, ist halt schon jetzt nicht unbedingt die einfachste Aufgabe. Ne? Die hat ja defensiv doch schon einiges anzubieten. Und selbst wenn er mal hört, ist, klammert er extrem smart ab. Alles ist schlau, was er macht im Ring. Schon wahnsinnig beeindruckend. Ja, schwierig. Also ich weiß nicht, die Niederlage für Kovalev, die er jetzt hier auf dem Papier hat, ist finde ich sogar eine Niederlage, worauf man normal, ist ja blöd dann, aber da kann er im Grunde auch irgendwo ein bisschen stolz drauf sein fast, weil die Leistung ist absolut respektabel und wahnsinnig stark gewesen. Also es ist nicht, wie man sich irgendwie grämen muss oder so. Vielleicht dann blöd aus im Rekord, ja, aber die Leistung war wahnsinnig stark und naja, wofür man sich schämen muss, dann abzuliefern und schwierig. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen.
Nö, absolut respektable Leistung von beiden. Wie gesagt, das war absolutes Spitzenniveau. Gut, von Ward in den ersten zwei Runden eher weniger. Da habe ich mich auch ein bisschen gewundert und gedacht, okay. Aber so wirklich Angst hatte ich um Ward eigentlich auch nicht, dass er da frühzeitig die Segel streicht, weil mir kam da der Kampf gegen Abraham in den Sinn. Und da sah der in den ersten drei Runden auch extrem schlecht aus. Da hat Arthur vielleicht so die besten drei Runden seiner Karriere geboxt, wenn man mal sieht, wie schlecht Abraham normal in den ersten drei immer ist. Das waren wirklich, hat vielleicht damals sogar alle drei gewonnen, Arthur gegen Ward, weiß ich nicht, ich glaube schon, so habe ich das zumindest im Kopf. Und da startete der auch unheimlich schlecht in den Fight und ab Runde 4 hat dann Arthur auch kein Land mehr gesehen und hat jede Runde abgegeben. Also Ward braucht ab und zu gegen, ja, je nachdem, gegen wen er boxt, gegen welchen Style oder gegen welchen Stil er boxt, ein paar Runden, so um den Fighter zu lesen. Ja, und wenn er das geschafft hat, kann man vielleicht ein bisschen mit Mayweather vergleichen. Der hat auch oft so, gegen wen hat er nochmal die ersten 6 richtig Probleme gehabt, das war gegen hieß er denn noch
gleich? Judah, vielleicht meinst du
Judah? Judah, ja, aber das war noch ein neuerlicher Kampf, der hatte auch, da war
Maidana?
Maidana, genau. Da sah auch unheimlich schlecht aus, die Exodus-Runde. Man dachte, wenn das so weiterläuft, dann gewinnt May vielleicht keine Runde. Aber schlussendlich hat er dann doch klar gewonnen. Und es gibt halt so Fighter, Ward, Mayweather, die halt sehr über das Boxerische kommen, sehr über das Defensive kommen, die halt gelegentlich einfach ihre 1, 2, 3 Runden brauchen, um den Gegner zu analysieren, auszulesen und wenn sie das geschafft haben, dann wissen, wie sie sich darauf einzustellen haben und das dann umsetzen, sodass der Gegner dann im Endeffekt hinten raus schlecht aussieht, um dann trotzdem die nötigen Runden zu gewinnen, den Kampf schlussendlich dann zu bekommen und haben wir hier so erlebt und dementsprechend muss man sagen, ich will das Rematch auf jeden Fall sehen, allein schon aus dem Grund. Ward weiß natürlich jetzt, was im Rematch kommt, was von Kovalev zu erwarten ist. Genau, natürlich auch andersrum. Aber ich habe die Befürchtung, sage ich fast, dass Ward das ziemlich deutlich jetzt nach Punkten machen wird im Rückkampf, weil er eben einen Kampf besser lesen kann, beziehungsweise auch Umstellungen vornehmen kann im Kampf. Und das kann Kovalev meiner Meinung nach nicht so gut wie Ward. Kovalev kann zwar auch schon sicherlich variabel boxen, aber eben nicht so variabel, wie es defensiv Ward kann. Und ich denke, Kovalev ist ausgelesen für den Rückkampf und das sollte eigentlich im Rematch dann eine deutlichere Sache werden als auf jeden Fall dieses Mal.
Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es einen Rückkampf gäbe. Das wäre auf jeden Fall interessant zu sehen, weil klar sagt man ja immer meist der bessere Boxer, in dem Fall, oder der Kill, in dem Fall vielleicht Ward, ist dann im Rückkampf in der Regel oder meistens auch der Sieger, aber Kovalev ist ja jetzt auch nicht so ganz skillbefreit, der kann ja auch schon was und hat halt auch unfassbare Power und daher eine Chance würde ich ihm auch immer noch wieder geben im zweiten Kampf, auch wenn ich auch eher wie Manu sehe, das schon Favorit wäre, wie halt jetzt auch in aber Ja, schauen wir mal. Ne? Hoffen wir mal, dass es dazu kommt, weil es war irgendwie ein Kampf, ich denke, kann man fast sagen, irgendwie so versöhnlich, der eigentlich irgendwie kein Sieger verdient hat oder kein Verlierer verdient hat.
Ja, da muss definitiv noch was geklärt werden und
ja.
Das werden wir dann im Rückkampf erleben.
Gut, sonst noch irgendwer, der was sagen möchte dazu? Gut, dann kommen wir zu Leuten, die vielleicht nicht ganz so geskillt sind wie Ward oder Kovalev. Und wie findet man, ja, wo findet man die? In der Regel in Deutschland. Und da kämpfte im Cruisergewicht Marco Huck gegen Dimitro Kucher um den glorreichen IBU-Weltmeisterschaftsgürtel. Ja, Samira, Huck gegen Kucher. Wie hat dir Marco Huck diesmal gefallen?
Boah, das ist jetzt ein ganz schwerer Übergang.
Ja, ist er.
Von Ward Kovalev zu Huck. Kucher, manchmal wurde der Kutscher ausgesprochen, keine Ahnung, wie er richtig ausgesprochen wird, aber ich sag jetzt einfach mal Kucher. Ja, ich weiß nicht, also mir wurde der eh schon zu stark geredet im Vorfeld. Ich weiß nicht, wenn man sich. Der letzte Kampf war ja recht kurz von ihm gegen Macarinelli, aber ja, da sieht man halt auch schon in einer Runde, klar, er hat ihn ausgenockt, so, aber man hat auch schon in einer Runde gesehen, er ist halt ein solider Boxer, aber auch recht offen und jetzt auch kein überragender Mann so im Ring. Also ich hatte schon von vornherein keine Zweifel, dass Huck diesen Kampf gewinnen wird, ehrlich gesagt. Also ich habe es nicht verstanden, warum man den da so übertrieben stark redet, weil ich habe von ihm noch nichts gesehen, was das gerechtfertigt hätte. Ja, das war halt so ein typischer Huck. Was soll man dazu sagen? Es war halt ein typischer Huck-Kampf. So, also für Box-Ästheten so ist es halt echt schwer, so sowas sich anzugucken. Also ich weiß nicht, ob das schon immer so. Ja, es war eigentlich schon immer so, aber Huck, ja, halt mit brachialer Gewalt, mit seinen Schlagserien, die dann alle begeistern. Klar, es sieht so cool aus, so ballert da irgendwie, weiß ich nicht, 6, 7 Schläge so in seinen Gegner irgendwie rein. Irgendwie ist dann auch das richtige Wort. Aber es ist halt echt immer wieder krass, dass der echt eigentlich nicht so macht, wie ein normaler Boxer das eigentlich lernt zu machen. Und ich habe das Gefühl, dass technisch irgendwie bei Uli Gegner sogar noch ein bisschen besser drauf war. Aber naja, das ist dann wieder was anderes. Aber ja, trotzdem hat er den Kampf natürlich irgendwie recht deutlich dominiert, sagen wir mal so. Er hat auch sich die ersten Runden gesichert, die ersten beiden. Dann kam Kucher halt ganz gut in den Kampf. Den habe ich dann 3, 4, 5 gegeben. Dann nochmal die 9. Offiziell ist das Urteil halt ein bisschen klarer ausgefallen. Oder ja, bei dem einen auch sehr klar. 119 zu 109 kann ich halt gar nicht nachvollziehen. 117 zu 111, ja okay. Ich habe halt 116, 112 so gepunktet. Das finde ich auch eher der Realität entsprechend. So weit auseinander waren sie jetzt auch nicht. Aber das war halt, ich weiß nicht. Also bei Huck, klar, er hat gewonnen, was man sich halt vorher auch dachte. Hat das gezeigt, was er halt immer so zeigt, was er halt kann. Aber so richtig begeistert, ich weiß nicht. Also war ich jetzt auch nicht von dem Kampf. Es war einigermaßen unterhaltsam, aber nach dem Kampf, wenn man dann so Namen hört wie Alexander Usyk und so, die Klitschko, Wladimir Klitschko im Ring dann erwähnen, so, weil es ja sein Boxer von K2 ist, dann sind es ja doch noch ganz andere Welten. Und wenn die dann so mit Huck so verglichen werden, eventuell und so, dann muss man sich schon fragen, ob die das ernst meinen, weil das ist echt. Das ist wirklich so ein Unterschied. Da liegen Welten zwischen diesen Boxern, zwischen den dreien. Und ja, man muss sich auch fragen, was will Huck noch erreichen? Gegen wen kann er was erreichen? Und ja, also ich glaube, so langsam wurde ihm so seine Grenzen wurden ihm aufgezeigt. Und ich glaube, so viel weiter, so viel stärkere Leute wird er auch nicht mehr schlagen. Also er sagt es zwar nach dem Kampf, hat er gesagt, ich will die Besten schlagen und so, aber dann soll er erstmal nochmal gegen Lebedev antreten und da finde ich, dann diesmal richtig gewinnen. Und ja, also gegen Usyk kann ich mir, hoffe ich nicht, dass er mal gegen den antritt. Also das würde ja ganz, ganz schlimm ausgehen. Und ja, also es ist halt Hook, ich finde den Stil, ja, kann man sich halt angucken, aber boxerisch ist es halt jetzt nicht irgendwie was, wovon man sich jetzt was abgucken sollte. Es erinnert halt wirklich immer an so eine Kneipenschlägerei, ich weiß nicht, das ist halt kein Boxen. Also Kucher ist ein besser ausgebildeter Boxer, muss man schon sagen. Trotzdem ist Hook natürlich mit seinen Fähigkeiten recht weit gekommen. Muss man ihm zugute halten, hat Herz, er hat ja sogar ab der 4. Runde mit einer gebrochenen Hand geboxt, kommt er noch dazu. Okay, dann ist die Leistung vielleicht noch besser zu bewerten, sonst wäre der Kampf vielleicht noch klarer ausgegangen, aber trotzdem, ja, weiß ich nicht, was da noch kommt. Also ich bin jetzt nicht so ein Fan von dem Stil, sagen wir so.
Benni, hat dir Hook gefallen?
Ja, also ich würde die ganze Meinung jetzt die letzten, weiß ich nicht, 3-4 Minuten, was Samira gesprochen hat, unterschreiben. Ich habe auch ein gleiches Scorecard wie sie mit 116, 112 und natürlich ist das ein ziemliches Gewürge gewesen. Also das ist, es ist halt immer wieder mal auch ein bisschen, ne, diese Spurts, die man ja auch von ihm schon kennt, auch wenn ich das Gefühl hatte, es kam weniger als noch früher jetzt bei Sauerland oder so, wie man das vielleicht von vor 3-4 Jahren kannte, aber ne, sind halt so ein paar Spurts, dann kommen so ein paar, sagen wir, recht wilde Hände, so Kombinationen, irgendwie links, rechts Haken zum Körper, 6, 7, 8 Schläge und sowas. Da ist wenig Zählbares dabei, aber macht natürlich erstmal Eindruck. Dann war jetzt Kucher auch nicht besonders sehr aktiv, sag ich mal. Ist natürlich dann schwierig auch auswärts. Aber das ist natürlich schon, ja, ne, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen so ein EM-Kampf gewesen, fand ich. Ich fand es allerdings gut, dass der Kommentator von RTL zwischendurch mal auch den IBO-Gürtel ein bisschen herabgestuft hat verbal. Das fand ich ganz gut. Das ist ja vorher dann doch eher, naja, ist schon so eher Richtung WM-Titel in den Vorberichten und so gegangen. Und der hat das dann mal so als minderwertigen Gürtel bezeichnet. Das fand ich schon mal ganz sympathisch. Und ansonsten, klar, wenn die großen Namen werden ja immer in den Mund genommen, das ist ja immer so, aber ich sehe das genauso. Also gegen Usyk, da halte ich ihn für, also chancenlos will ich jetzt ungern überhaupt sagen, aber das ist schon ganz, ganz klare Geschichte meiner Meinung nach. So Abraham Ramirez-mäßig würde ich den Kampf einschätzen. Und Lebedev ähnlich, da halte ich ihn auch für relativ chancenlos. Ich könnte mir vorstellen, dass er gegen Value vielleicht. Ja, wenn er irgendwie noch mal einen Gürtel abgreifen will, Bellew will ja auch schon mal manchmal so Eier zeigen und keilt dann mit dir mit und das könnte gegen Hook dann vielleicht ins Auge gehen. Also ich würde Hook auch da hinten sehen, aber da gebe ich ihm bessere Chancen als zum Beispiel auch gegen einen Brides zum Beispiel. Da würde ich Hook auch relativ weit hinten sehen. Also ist für mich so, wie es aktuell sich erschließt, in meinen Augen kein Top-5-Cruiser-Gewichtler mehr und ob er da nochmal reinkommen kann, weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es geht schon ein bisschen bergab jetzt in letzter Zeit und ist auch vielleicht nicht verwunderlich bei seinem Kampfstil, auch wenn er noch nicht sehr alt ist, aber das ist ja nicht so, ne, kommt ja trotzdem immer auf den Kampfstil an und der ist natürlich schon eher, sag ich mal, Young Man's Game und ja, ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, wie zufrieden RTL mit der Quote war jetzt, 3,7, glaube ich, oder sowas, Millionen Zuschauer, das ist ja für RTL-Box-Verhältnisse eigentlich sehr wenig, schwer einzuschätzen, wie das jetzt nächstes Jahr weitergeht. Eigentlich müsste man da einen guten Gegner herholen oder zumindest irgendwie einen Bekannten und Bekannteren, sag ich mal so. Keine Ahnung, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, aber unterm Strich war das natürlich kein toller Boxkampf oder so. Es war halt eine Schlägerei, ne? Und ja, aber gewonnen hat er den Kampf natürlich schon.
Ja, ist halt hart, wenn man vorher Kovalev gegen Ward bespricht und dann Hook, ne? Also das sind einfach Kovalev, Ward, Pound for Pound, sehr weit oben und oder ganz weit oben, je nachdem, kann man so oder so sehen. Da sieht man natürlich so vom Skill-Level natürlich die ist halt auch ein Grund, Marco Hook eher weniger in den Pound for Pound-Listen auftaucht. Ja, und was heißt, du, danke ich. Ich gehe da ganz mit euch oder mit dir, Benni. Das gegen Value, den ich auch für etwas overrated halte, würde ich ihm vielleicht auch noch Chancen geben, aber Usyk absolut chancenlos. Also der skillt den einfach nur aus. Brady ist auch schwer. Lebedev, glaube ich nicht, dass er überhaupt mal nochmal nach Deutschland kommen würde und in Russland da zu holen mit irgendwelchen Spurz oder knappen Runden, die dann geht halt nichts. So. Gegen Slowaki, ob er da nochmal gewinnt, glaube ich auch eher nicht. Ja. Schauen wir mal, ne?
Kommt mir ein bisschen zu schlecht weg, der gute Marco gerade. Muss ich sagen. Also, bin jetzt auch kein riesen Hook-Fan. Aber man muss ihn oder eben schon, sage ich mal, ein bisschen Skill auch zusprechen. Er macht das auf seine Weise natürlich. Ist natürlich, ja, kein boxerischer Skiller oder Techniker. Ist natürlich schon eher die robuste Variante. So, die Leute, die ein bisschen Action wollen, sind da oder finden da das, was sie vielleicht gerne sehen wollen, Action. Man muss sagen, die Niederlagen, die Marco Hook hat, waren im Endeffekt alle eng. Also gegen Slowaki, gut, da ist ihm die Kondition einfach hinten raus ausgegangen, Trainerwechsel, neues Umfeld, hat sich selbst promoted, mehr oder weniger, geht dann in die USA. Gut, man weiß, wenn man ein bisschen näher dran ist an Marco Hook, was da in der Vorbereitung alles vorgefallen ist. Oft abends ins Casino etc. Das Training ein bisschen vernachlässigt. Und ja gut, dann fehlen hinten raus die Körner und lag gegen Slowaki in den USA vorne, 3-4 Runden Vorsprung, da wäre nach Puck nichts mehr angebrannt. Den Kampf hat er eigentlich dominiert, der war auch in Runde 6 eigentlich schon zu Ende. Da war er bei 9 wackelig oben wie der Slowaki, also das hätte auch ganz anders ausgehen können, das Ding. Ja, das muss man auch fairerweise sagen. Dann die Niederlage gegen Povetkin, die keine war. Das war ein Fehlurteil. Das hat er eigentlich gewonnen. Man muss sagen, er hat Povetkin eigentlich besiegt. Und das jetzt wollte ich gerade ein bisschen einwerfen in Bezug auf Usyk. Also Usyk, was hat der bisher erreicht, außer dass er Slowaki geschlagen hat? Zugegebenermaßen gut, Slowaki hat Hook geschlagen, ja, aber wie gerade auch erörtert, etwas mit Glück auch schlussendlich, denn er war eigentlich in Runde 6 schon out. Und dann hätte wahrscheinlich Hook gegen Usyk geboxt. Und Hook war bis zu der Slowaki-Niederlage Cruiserweight Number One. Und wie gesagt, Hook hat noch nie klar verloren, außer vielleicht gegen Cunningham, okay, aber da war ein Greenhorn, war noch kein Weltmeister, war sein erster schwerer Gegner. Und das war jetzt auch nicht unbedingt so eine Gala-Vorstellung damals. Also outgeclassed wurde da auch nicht. Das war natürlich schon für Cunningham eindeutig, aber so für den ersten schweren Gegner sah das jetzt auch nicht so unbedingt schlecht aus. Also Hook ist schon jemand, der noch nie so wirklich richtig klar verloren hat, muss man sagen. Und ich weiß nicht, ob Usyk dann jemand wäre zum Beispiel, der ihn outclassen würde, der ihm wirklich gar keine Chance lässt. Also Hook hat immer seine Möglichkeiten bisher in einem Kampf gefunden und ich denke schon, dass er auch gegen die besseren Leute im Cruisergewicht, also Usyk, Bellew, Bridis, Glowacki Rematch, das sind schon durchaus Möglichkeiten, denke ich, da auch, dass Hook dort einen Kampf gewinnt, aber ich bin bei euch und sage, er ist in jedem dieser Kämpfe wahrscheinlich, außer gegen Slowaki. Also gegen Slowaki, denke ich schon, ist er wieder, wie auch damals schon, Favorit im Kampf, aber ja, gut, ob er das gewinnt, weiß man, die ist halt eng, 60-40 vielleicht für Hook und in anderen Begegnungen gegen Bellew ist er, ja, leichter Außenseiter, gegen Usyk schon größere Außenseiter, ja, aber wie gesagt, das sind alles Dinge, die ich gerne sehen würde. Verspricht viel Spannung und ich weiß nicht, also wie gesagt, Hook auch gegen Povetkin, wer hat dem Hook damals das zugetraut? Jeder hat gesagt, Povetkin schießt den ab. Das ist die viel bessere Amateurschule, viel bessere Technik, also wie will Hook, was will er machen? Und man hat dann gesehen, was Hook gemacht hat und wie gesagt, auch mit Härte kann man einen Kampf gestalten. Ist gegen Kutscher wieder gut gesehen, der Kutscher war einfach beeindruckt, so nach den ersten zwei Runden, da schlug einiges ein, der hat gemerkt, okay, der Junge ist hart, der haut gut zu, hat Respekt gehabt. Er ging zwar hinterher, aber hat irgendwie, man hat den Eindruck, er hat sich auch gar nicht wirklich getraut, viel zu machen, weil immer vom Hook dann irgendwas hinterher kam. Und ja, das ist halt so die Sache. Also Hook gestaltet die Kämpfe meistens ziemlich hart und dementsprechend haben die Gegner meistens dann auch großen Respekt vor ihm. Und das ist im Kampf halt, ja, normal schon nicht unausschlaggebend. Ne? Der mentale Aspekt ist halt schon wichtig. Ja, gut. Schlussendlich, was ich dazu sagen will noch ist, ich will Hook gerne in solchen Kämpfen halt sehen. Am liebsten wäre mir da erstmal ein Rematch gegen Slowaki. Ich denke, das wäre für beide eigentlich ganz gut. Hook kann erstmal eine Wiedergutmachung betreiben. Damals für die K.O.-Niederlage. Und ja, der Gewinner aus dem Kampf sollte es Hook eigentlich schon, denke ich, machen. Dann hätte er auch den Anspruch oder ja vielleicht sogar die Möglichkeit, da vielleicht eine Titelvereinigung anzustreben. Warum auch nicht? Er geht auch auf sein Karriereende zu. Und wenn er nochmal ja, was erreichen möchte, wenn er noch was beweisen will, dann ist das die einzigste Möglichkeit, das zu tun, indem er halt vereinigt. Und dann sind halt, ja, Usyk, Belyu, Lebedev die Gegner, die erst da zu kämpfen gilt. Und ich würde ihm dann empfehlen, Belyu zu boxen. Der hat jetzt nicht unbedingt die Power. Und ja, weiß ich nicht. Der keilt auch gern mit, wie eben schon gesagt wurde. Das könnte eine offene Schlacht werden. Hook vielleicht ein bisschen härter sogar als Belyu. Belyu dafür technisch ein bisschen besser. Ja gut, das ist ein ganz, ganz enger Kampf. Je nachdem, wo der dann stattfindet, denke ich auch, wird derjenige gewinnen. Wird wahrscheinlich über die Punkte laufen. Und wäre cool, also würde mich freuen, wenn es da in Zukunft dann so eine Möglichkeit gäbe. Und ich denke auch, dass Hook das anstreben wird. Der kommt mir jetzt nicht so vor, als wenn der nur jetzt wegen, ja, also sich immer den leichten Weg sucht und gegen leichte Gegner boxt. Also ich glaube, der hat wirklich einen Anspruch, immer etwas zu erreichen, etwas zu beweisen. Und ja, lassen wir uns überraschen, was da kommt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es mit Hook weitergeht. Auch wenn ich kein großer Fan bin, muss ich dazu sagen.
Ja, du hast schon recht. Ich finde auch, seine Legacy ist jetzt echt nicht schlecht. Also seine frühere Legacy oder Kovalev schon ziemlich, ziemlich gut. Also der hat eine Menge namhafter Gegner, wenn man das mal vergleicht. So fragt, wen hat beispielsweise Jürgen Brämer so geboxt und wen hat Hook geboxt. Da ist Hook natürlich von den Namen in der Gegnerschaft schon, das ist schon was anderes, ne? Viele Kämpfe gegen starke Gegner in relativ kurzer Zeit. Also ja, das muss man natürlich schon sagen, Baruch, ne? Also das ist schon auch recht eindrucksvoll. Es gibt halt so Dinge, ja, wie der Arslan-Kampf oder so, der ist halt das Ganze so ein bisschen. Aber ja, oder das gegen. Aber abschreiben auf keinen Fall, nein. Aber ich sehe es auch so. Kämpfe, also Usyk zum Beispiel, wie der Lebedev, eher Außenseiter ist. Gut.
Ja, man sollte ja wirklich den ersten Arslan-Kampf nicht vergessen, den Hook eigentlich verloren hat, ne? aber ja, ich habe ja auch mit Firat Arslan vor kurzem ein Interview gemacht, der meinte, er ist nur gegen, oder hat nur den Kampf gegen Nuri Seferi gemacht, weil eigentlich schon so ein bisschen verhandelt wurde oder ihm versprochen wurde, dass er nochmal seine Chance gegen Hook kriegt, also seinen dritten Kampf, weil der erste halt, den er eigentlich gewonnen hat. Der zweite war recht klar natürlich, TKO 6. Runde, den hat er verloren. Aber er meinte, für ihn steht es 1-1 und er will halt nochmal gegen Hook antreten, um halt Klarheit, weiß ich nicht, zwischen den beiden zu schaffen. Und ich bin gespannt, ob da nochmal irgendwas kommt. Firat Arslan würde ich es gönnen, dass der Kampf nochmal kommt. Fände ich auch gar nicht so uninteressant, wobei es natürlich jetzt eine andere Liga natürlich ist als, ja, weiß ich nicht, wenn man Usyk oder Brides oder sonst wen. Und auch Glowacki nochmal ist vielleicht alles ein bisschen interessanter für Hook, um weiterzukommen. Wobei für Deutschland auch ein Firat Arslan-Kampf gar nicht so uninteressant wäre, finde ich. So einen dritten Kampf könnte man schon nochmal machen für die Zuschauer. Und einfach, um ihm die Chance zu geben, weiß ich nicht, dieses Fehlurteil aus dem ersten Kampf nochmal zu revidieren. Aber nee, also für mich ist es gegen Usyk hat Hook für mich wirklich keine Chance. Also es hört sich vielleicht krass an, aber ich sehe bei dem so viel Skills, so für mich ist das echt einer, der ist so technisch begabt, so gut. Der hat ja auch, ja klar, er hat erst seinen 10. Kampf wurde er Weltmeister. Er hat natürlich noch nicht so viele Profikämpfe, aber das ist halt das ist so ein Blitzstarter, fast wie Lomachenko. Keine Ahnung, das sieht man schon sehr viel. Ja, Lomachenko ist natürlich noch ein bisschen, hat noch mehr Skills, aber ich meine, es ist trotzdem eine sehr hohe Liga und ich kann mir da einfach nicht vorstellen, dass Hook da wirklich irgendeine Chance hat, gegen den zu gewinnen. Also gegen, man hat da gegen, ja, in seiner WM da in Polen so viel Skills gesehen. Also klar, irgendwie durch seine Schwinger kann er immer Glück haben, irgendjemanden so zu treffen mit irgendeinem Schlag, den er nicht erwartet, weil er so unsauber ist. Aber ja, ich würde ihm da echt keine Chancen ausrechnen. Vielleicht überschätze ich auch Usyk, aber für mich hat er echt überzeugt. Und ich denke, dass es der beste Cruisergewichtler derzeit ist, den es gibt. Und mal gucken, ob er das auch ja in der weiteren Zeit so unter Beweis stellt. Also ich bin gespannt.
Ja, gut. Kommen wir zu dem nächsten Kampf am Wochenende, der dann doch besonders schön endete. George Groves kämpfte gegen Eduard Gutknecht und Groves gewann nach Punkten sehr, sehr klar und hinten raus war Gutknecht eigentlich, hätte man ihn auf jeden Fall rausnehmen müssen. Was den Gesundheitszustand von Gutknecht angeht, Berichte, die man so liest, sind ein bisschen unklar. Manche reden davon, dass er irgendwie äußerst kritisch wäre. Ulf Steinfurt hat gesagt, er ist okay und wild, aber er ist wohl irgendwie operiert worden in der Nacht und liegt wohl im künstlichen Koma. Kann man nur sagen, gute Besserung, Eduard Gutknecht. Genau geht, schwer zu sagen, weil die Berichte sind nicht so ganz eindeutig. Oder habt ihr da irgendwie was Eindeutiges gelesen oder irgendwie eine Quelle gefunden, der ihr besonders vertraut, was die oder den Gesundheitszustand?
Ja, ich habe nur vor kurzem gehört, dass es noch recht kritisch war. Vielleicht hat es sich jetzt verbessert. Aber ich kann mir nur vorstellen, ja, dass man natürlich jetzt den Gesundheitszustand offiziell jetzt auch nicht unbedingt so nach außen zur Presse gibt, wie es vielleicht wirklich steht. Und ich hoffe, dass es ihm besser geht, als ich denke. Aber man muss sich da echt schon fragen, erstens, warum macht man so einen Kampf? Also diese Ansetzung schon von vornherein. Also ich verstehe auch die Leute nicht, die da dachten, gut, vielleicht hat er irgendeine Chance. Also eine große Chance, den Kampf zu gewinnen. Na klar, er übersteht den, er verliert da jede Runde so. Man kann ihm eine vielleicht geben, aber eigentlich, der wurde komplett ausgeboxt. Das sah natürlich nicht so schlimm aus. Es gibt natürlich viel brutalere Schlachten, so gerade zwischen Mexikanern oder so, wo beide bluten und ständig toe-to-toe sich gegenüberstehen und wirklich Bomben abfeuern gegenseitig. So schlimm sah der Kampf halt nicht aus, muss man schon sagen. Aber ab der 9. war halt auch sein Auge zugeschwollen, da hat er halt nur noch die Hälfte gesehen und wurde wirklich die letzten Runden dann verprügelt. So. Also er konnte sich halt gar nicht mehr wehren. Also er hat halt fast nichts mehr gemacht, sagen wir so. Und da muss man sich wirklich fragen, warum der Kampf entweder nicht schon wegen dem Auge abgebrochen wurde oder auch einfach, ja, weil es einfach ein ungleicher Kampf war. Es ist halt, es hatte halt keinen Sinn mehr, den fortzuführen. Und ja, Boxer wollen natürlich immer nicht, dass ihre Trainer das Handtuch werfen. Das ist dann manchmal schwierig wahrscheinlich. Ringrichter stehen dann auch unter Druck, ne, dass sie vom Publikum ausgebuht werden. Aber der Arzt hat da anscheinend auch nicht richtig geguckt. Da fragt man sich. Irgendwie wollte keiner die Verantwortung übernehmen. Den Kampf halt vorzeitig wegen Überlegenheit kann man den Kampf ja auch einfach abbrechen. So. Und das ist halt, ja, ich finde es immer traurig, dass es dann bis zum Ende unbedingt weitergeführt werden muss, obwohl Gutknecht jetzt kein Puncher ist und mit einer 100% K.O.-Quote, wo man sagt, okay, der hat noch eine Chance, auch mit einem Auge den K.O. zu schlagen. Warum musste er dann noch die letzten Runden weiter so einstecken? Groves ist halt echt ein guter, solider Boxer so. Ich habe da auch Gutknecht von vornherein keine großen Chancen ausgerechnet. Und ja, ich weiß nicht, ich finde diese Ansetzung schon fraglich, überhaupt sowas zu machen. Ich bin da gegen solche Ansetzungen, gerade wenn beide Boxer nicht gerade am Anfang ihrer Karriere sind. So am Anfang, wenn Boxer ihre Karriere aufbauen, die ersten 10 Kämpfe, klar, sind immer Mismatches. Da boxt man immer gegen Leute, die irgendwie viel schlechter sind und die da eventuell großen Schaden nehmen können. Aber nicht, wenn man wie Gutknecht eher am Ende seiner Karriere steht und Groves in seiner Karriere mittendrin. Also dann muss man sich vielleicht schon mal fragen, ob das so ja die beste Wahl ist, dann vielleicht nur nach dem Geld zu entscheiden. Ne?
Ja, und Trainer haben natürlich auch irgendwo eine gewisse Verantwortung, weiß ich nicht. Einfach, man liegt nach Punkten unglaublich weit zurück. Man wird hier nicht mehr durch K.O. gewinnen. Dann, warum einen Boxer da noch leiden lassen? Klar, die meisten Leute, es gibt halt immer Leute, die einen meckern, wenn man jemanden rausnimmt oder Trainer das Handtuch wirft, aber es ist einfach zwecklos gewesen wahrscheinlich. Aber man kann nur hoffen, dass Eduard Gutknecht bald wieder besser geht. Gut, dann kommen wir zu dem Wochenende davor. Da machte jemand, der Pound for Pound auch relativ weit oben steht, und zwar Danny Garcia, ein mehr oder weniger, nennen wir es mal, Stay-Busy-Kampf gegen Samuel Vargas. Jetzt vor dem großen Duell und auch einer der größten Kämpfe in 2017, Garcia gegen Sermon. Und ja, Imano, wie hat dir Danny Garcia gefallen in dem Kampf?
Ja, in dem Kampf auf jeden Fall wieder richtig gut. Also ich hatte schon einige Fights von ihm gesehen, wo ich teilweise nicht so überzeugt war. Aber in dem sah er richtig gut aus. Aber gut, was man natürlich auch wieder ein bisschen relativieren muss, der Gegner war natürlich auch, ja, ich will nicht respektlos klingen, aber es war mehr oder weniger Laufkundschaft, mehr oder weniger auch ein Aufbaugegner. Auf Boxrec, glaube ich, irgendwo zwischen 40 und 60 gerankt. Das spiegelt es dann auch von der Leistungsqualität wieder. Also man könnte sagen, Bayern München hat zu Hause gegen einen Drittligisten gespielt. Und genau das ist dann auch dabei rumgekommen. Klarer Sieg von Garcia. Ich glaube, in der zweiten Runde war Vargas schon einmal unten. Und ja, er kassierte ständig, in jeder Runde eigentlich, unheimlich harte Treffer. Stand mehr oder weniger deckungslos. Da konnte die Treffer überhaupt nicht vermeiden von Garcia. Und ja, wurde dann in der siebten Runde schlussendlich dann auch endlich rausgenommen. Also ich hätte mir ja schon fast vorher gewünscht, weil das, ja, er war einfach chancenlos. Also das war, ich wollte jetzt schon gerade sagen, ähnlich wie bei Gutknecht, dem Fight, den wir gerade besprochen haben. Aber es war noch eindeutiger, muss man sich so vorstellen. Es war schon ein Beating, ja, wo der Gegner wirklich aussichtslos unterlegen war. Dementsprechend dann auch eine gerechte Stoppage, vielleicht sogar, wie gesagt, in meinen Augen etwas zu spät. Hätte man auch früher abbrechen können, wo die Dominanz zu groß war und Vargas einfach chancenlos war. Ja, im Endeffekt, gut, Stay-Busy-Kampf für Garcia, erfolgreich abgeschlossen. Und ja, dann geht's für Garcia jetzt natürlich weiter mit dem Mega-Event dann im März gegen Thurman. Und ja, da kann man sich dann wirklich drauf freuen, weil da treffen dann wohl zwei gleichwertige Kämpfer aufeinander. Und ja, ich weiß nicht, wie das ausgehen wird. Also beide ungeschlagen, beide im besten Boxalter. Das wird auf jeden Fall eine nette Schlacht, denke ich. Und ja, freuen wir uns drauf. Das wird eines der Highlights wahrscheinlich im nächsten Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Das ist so auch einer dieser Kämpfe, wo ich mich ehrlich wie Kovalev Ward auch unglaublich auf Feuer. Und das ist das, warum man irgendwie Boxfan ist, weil es halt solche Kämpfe gibt. Ne? Es ja einfach momentan viel zu wenige gibt. Gut, ja, wirklich schlauer wird man nicht sein, was den Kampf dann angeht gegen Sermon. Oder ja, aber da gehen wir dann im Februar oder noch genauer darauf ein, wenn es dann soweit ist. Des Weiteren gab es einen Kampf Schwergewicht am 12. November in Monaco. Luis Ortiz kämpfte gegen Malik Scott. Manu, du als Freund der schweren Jungs. Solche Leute wie Ortiz gefallen dir tendenziell schon sehr, aber wie hat er dir in dem Kampf gefallen?
Ja, so ein bisschen die Aufmachung von Sam Peter früher, ne? So von der Statur her. Etwas größer noch dazu. Schon, obwohl sagen wir besser Riddick Bowe. Das passt eigentlich besser. ja, gefallen mir grundsätzlich gut. Aber in dem Kampf, muss ich sagen, war ich sehr, sehr enttäuscht von Ortiz. Also um mal das Wettquoten technisch mal darzustellen. Es gab eine 23er-Quote auf Punktsieg Ortiz. Ja, in dem Kampf, muss man sich mal vorstellen. Also die Chancen, dass Ortiz über die Runden kommen sollte, war sehr, sehr aussichtslos. Und ja, dass er es dann schlussendlich doch geschafft hat, ist eine riesen Überraschung. Damit hätte ich auch im Leben nicht gerechnet. Ich habe zum Beispiel jetzt kein Geld auf diese Quote gesetzt, obwohl die sehr, sehr hoch war und sich das eigentlich schon, ja, doch eine Sünde wert ist. Aber nein, daran sieht man auch, wie sicher ich mir jetzt war, dass ja, Ortiz hier vorzeitig gewinnt. Also das ist schon sehr enttäuschend. Malik Scott, ja, nicht früher abgeschossen zu haben. Also keine Ahnung, was da mit Ortiz los war. Der wirkte wirklich überfordert, Scott richtig treffen zu können. Ich meine, gut, er hat ihn natürlich ab und zu auch getroffen und er hat ihn auch, glaube ich, 3 oder 4 Mal zu Boden geschickt in dem Fight. Aber das waren jetzt auch keine glasklaren Hände. Das war irgendwie so Wilder-artig damals, wo Scott ja zu Boden ging, also Wischer, und ging dann immer runter direkt und kam dann auch so gerade vor 10 wieder hoch und hielt sich dann den Hinterkopf, monierte da irgendwelche Hinterkopfschläge, so Dimitrenko-like. Also, weiß ich nicht. Das war auf jeden Fall keine gute Vorstellung von Ortiz. Im Endeffekt natürlich klar gewonnen, auch jede Runde gewonnen. Das darf man natürlich jetzt nicht verschweigen. Also es war ein klares 105, irgendwie sowas, wegen den Niederschlägen eben noch. Aber trotzdem muss Ortiz den Anspruch haben, auch Leute, die defensiver boxen, die auch rückwärts gehen, klarer schlagen zu können. Und das hat er halt hier nicht getan. Und ich denke, jetzt wissen viele auf jeden Fall, wo Ortiz seine Schwächen hat. Und das ist eben genau das, wenn man zurückgeht, weggeht, wenn man nicht mit ihm mitfightet, wenn man rausgeht, dann hat er Probleme, wenn er selbst einen Fight machen muss, dominieren muss. Ja, wie gesagt, gegen defensiv relativ gut aufgestellten Gegner kämpft, dann hat auch ein Ortiz seine Probleme, Lücken zu finden. Und ich will behaupten, wenn jetzt ein Gegner da im Ring gestanden hätte mit den Qualitäten von Scott in der Defensive, der auch vielleicht noch ein paar Konter schlägt, so wie es damals Corey Sanders sehr gut konnte, ja, schön in die Offensivbewegung von Ortiz rein, da sind oft sehr große Lücken auch gewesen, nur Malik Scott hat es eben nicht probiert, er wollte wahrscheinlich auch gar nicht irgendwas probieren, der wollte eben nur überleben und dementsprechend gut, ja, hat er seine eigene Chance zu gewinnen nicht gesucht, dementsprechend auch nicht finden können. Aber ich denke, da so ein Povetkin oder so, der durchaus auch gut kontern kann, hätte da gegen Ortiz mit Sicherheit seine Freude offensiv, da ein paar Konter loszulassen. Also ich sehe Ortiz, wie gesagt, nach dem Kampf nicht mehr so eindrucksvoll, wie ich ihn vor dem Kampf gesehen habe. Dachte schon, dass das möglicherweise ist jemand, der ja vielleicht sogar die ganz Großen schlagen kann. Aber nach dem Fight habe ich da meine größeren Zweifel dran. Also für mich jetzt in jedem Big Fight eigentlich der Außenseiter, wäre für mich gegen Wladimir Klitschko stand heute immer noch Außenseiter, wäre für mich gegen Joshua Außenseiter, wäre für mich gegen David Hay, ja, auch der Außenseiter, weil Hay das defensiv noch besser machen würde als Scott und eben auch kontern kann und er würde die Runden wahrscheinlich dann auch ja, zumindest genug gewinnen, um das vielleicht nach Punkten dann gewinnen zu können. Und wen haben wir sonst noch, die da oben stehen? Povetkin, ja, das wäre eng, vielleicht 50-50. Und ja, das wären so die Big Fights halt, die man machen könnte mit Ortiz. Aber wie gesagt, nach dem Kampf, sie sehen immer noch in den Top 10 auf jeden Fall, gehört dazu, hinter die richtig amtierenden Champs. Aber auch, wie gesagt, hinter Wilder mittlerweile. Also das ist, ja, muss man einfach schlagen, also eindrucksvoller schlagen können, solche Gegner wie Scott. Wenn man da Probleme hat, dann wird man gegen die Elite mit Sicherheit dann auch nicht unbedingt erfolgreich sein können. So sehe ich das.
Okay, ja, ich denke, es bleibt weiterhin spannend bei Ortiz. Also ist auf jeden Fall jemand, der ja mit seiner Power schon eigentlich jeden zumindest ein bisschen gefährlich werden kann. Ne? Scott ist halt extrem unangenehm zu boxen. Das hat man ja auch in seinen ganzen Kämpfen gesehen. Und ja, wie es zum Beispiel geendet hat gegen Chisora, da hat er sich einfach nur auskoren lassen, so also aus bis 10. Also das war, der war auch nicht wirklich hurt. Gegen Wilder auch so ein bisschen strange, das Ende. Ja, das ist halt so ein bisschen ängstlicher Boxer, den ich auch einfach nicht wirklich so gerne sehe. Also, so, ja. Nicht unbedingt einfach zu schlagen, aber auch nicht wirklich schön anzusehen. Das ist irgendwie so eine Art John Ruiz oder so. So ein bisschen so ein Kampfzerstörer, Verhinderer. Das ist nicht so mein Typus Boxer, den ich gerne zuschaue. Vielleicht auch ein bisschen undankbarer Gegner für Ortiz in dem Fall, aber ich hätte auch schon erwartet, dass er den vorzeitig besiegt. Schauen wir mal, wie es für Ortiz weitergeht. Also ich würde ihn trotzdem dennoch weiterhin gegen jeden Top-Heavyweight gerne sehen.
Ja, nicht falsch verstehen. Wie gesagt, ich schreibe ihn auch nicht ab, nur schätze ihn halt nach dem Kampf nicht mehr als, sag ich mal, ja, als Killer ein, ja, wo ich sagen würde, boah, also wenn das jetzt gegen Joshua, also wie gesagt, vor dem Kampf gegen Scott war ich schon der Meinung, dass das hätte durchaus da Ortiz, hätte sehr große Chancen, möglicherweise auf den Sieg gegen einen der Top-Kandidaten, also Wilder, Joshua, Klitschko oder irgendwie aus der Kategorie. Nur wie gesagt, ich sehen würde ihn natürlich auch gerne immer noch in solchen Duellen sehen, nur wäre für mich halt in diesen Duellen jetzt mittlerweile schon auf jeden Fall, ich würde sagen, krasse Außenseite, aber schon auf jeden Fall jemand, der ja, vielleicht höchstens 20% oder 30% Gewinnchance hat.
So ist es. Und hier auf der Card gab es weitere Kämpfe. Und ein weiteres Highlight vielleicht Jason Sosa gegen Stephen Smith. Jason Sosa gewann nach Punkten 117, 110, 116, 112 und 116, 111. Dann gab es noch vielleicht aus deutscher Sicht, vielleicht ganz interessant, Nuhu Laval, der ja bis jetzt immer in Deutschland kämpfte und noch ungeschlagen war, verlor gegen Martin Murray nach Punkten. Und lieferte Murray zumindest einen relativ engen Kampf, von daher recht respektabel. Gut, dann gab es noch eine Veranstaltung und zwar in Deutschland und da sah man dann im MDR Robert Stieglitz gegen Mehdi Amar im Light Heavyweight um den EBU European Light Heavyweight Title. Samira, du hast den Kampf gesehen. Wie gefiel dir denn der gute Robert Stieglitz?
Ja, das war ein, sagen wir mal so, unterhaltsamer Kampf. Also es ging 12 Runden, hatte man was zu sehen, sagen wir mal so, auf okayem Niveau, gutem deutschen Niveau, sagen wir so. Stieglitz, ja, ist gut in den Kampf gestartet, hat sich die ersten 3 Runden gesichert. Dann kam der Europameister, ja, kam besser dann in den Kampf, wobei Stieglitz echt Glück hatte, dass Medis oder Amars Kampfstil beziehungsweise seine Deckung so weit runterhängt und er ihn eigentlich recht gut treffen konnte, immer eigentlich die ganze Zeit während des Kampfes. Ja, weiß nicht, ab Mitte des Fights hat Stieglitz dann wieder übernommen, 7., 8., 9. habe ich für Stieglitz gepunktet, die 10. nochmal für Amar und die letzten Runden für Stieglitz. Also ich habe genau so ein Urteil gehabt, was mich verwundert hat, nämlich die 3 Punktrichter. Also ganz einstimmig, 116, 112. Also es war ein unterhaltsames Gefecht. So. Die haben einen guten Schlagabtausch sich gegenseitig geliefert. Also da war jetzt keiner so komplett irgendwie unterlegen oder hat da mal fast gar nichts gemacht und so. Schon, ja, Stieglitz musst du auch einiges nehmen, also seine Deckung ist jetzt auch nicht immer bombenfest, also trifft er auch immer was, also der führt da eh oft einige Schlachten so, der nimmt einfach unnötig viel, auch gegen Gegner, wo es nicht sein muss, würde ich einfach mal sagen. Ich glaube, das ist echt ein Stil, der einen Boxer irgendwann so oder langsam so kaputt macht, das merkt man auch, also oder halt müde macht mit der Zeit und er hat ja auch gesagt, dass das einer seiner letzten Kämpfe jetzt sein wird und er hat sich halt jetzt nochmal den Europameistertitel im Halbschwergewicht geholt. So. Vielleicht gibt es noch nächstes Jahr 1-2 Kämpfe und dann, ich glaube, dann beendet er auch seine Karriere, weil er hat, ja, weiß ich nicht, mit seinem Kampfstil ist einfach, ich glaube, das reicht ihm irgendwann, so zu kämpfen. Oh, wo geht gerade ein Hund? ja, also es war ein unterhaltsamer Kampf, so deutlich für Stieglitz, aber jetzt auch nicht, es war jetzt auch kein Gegner, der irgendwie jede Runde verloren hat, so, der hat schon gegengehalten, probiert gegenzuhalten und kann man sich angucken, war unterhaltsam, aber jetzt auch nichts Großartiges, es ist nichts Besonderes da jetzt passiert in diesem Kampf, wo man sagen muss, ja, das hat mir jetzt die Augen neu geöffnet und das ist jetzt ein neuer Stieglitz und so. Ich glaube, das ist jetzt eher der Stieglitz, der bald seine Karriere beendet. So, diesen Stieglitz hat man jetzt gesehen. Langsam, so reicht ja jetzt auch für ihn. Ja.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also, irgendwelche größeren Ambitionen wird er wohl nicht mehr anmelden. Gerade nicht im Light Heavyweight. Ich denke, da würde der einfach, wenn es wirklich gegen irgendwie Leute vom internationalen Format geht, einfach nur gnadenlos überpowert, So ein paar Kämpfe auf Euro-Level sind sicher noch drin, aber da wird das auch irgendwann dann gewesen sein von Robert Stieglitz. Also MDR ist da ist er, denke ich, ganz gut aufgehoben. Ja, wird man ihn ja vielleicht noch ein paar Mal sehen. Gut, das war's dann auch schon mit dem Rückblick. Kommen wir zur Vorschau. Und da gibt es natürlich auch noch einen, ja, weiter, einen zumindest sehr interessanten Kampf, so, oder so ein Highlight vielleicht noch dieses Jahr. Wasil Lomachenko, der Skiller vor dem Herrn, kämpft gegen den X-Men Nicholas Walters. Und da frage ich einfach mal den Benny. Die Wettanbieter sehen den Kampf sehr, sehr klar bei Lomachenko. Aber gibst du Walters eine Chance? Der hat ja schon durchaus mal als Außenseiter dann doch gewinnen können.
Ja, also ich möchte in allererster Linie erst auch nochmal hier ein bisschen die Werbetrommel rollen. Also ich finde das, also für mich persönlich ist das nochmal ein richtiges Highlight. Jetzt direkt eine Woche nach Kovalev Ward nochmal so ein Ding. Das ist schon stark. Also ich will jetzt Walters nicht in Pound-for-Pound-Regionen heben, aber das ist innerhalb der Gewichtsklasse schon ein Top-Duell. Und da können wir uns nicht beschweren, was den November jetzt so angeht. Und für mich persönlich entschädigt das auch für einiges, was das Jahr vorher so zu bieten hatte. Und zum Kampf selber, also ja, ich hatte den Kampf ehrlich gesagt anfangs, ich weiß gar nicht mehr, wann ich davon erfahren hatte, ich hatte den erstmal anfangs relativ klar bei Lomachenko gesehen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, geht für mich ein bisschen immer weiter in die Mitte. Also ich sehe Lomachenko schon vorne. Ich finde die Wettquoten, ich weiß nicht, was wir da haben, 4 zu 1 oder sowas, nur 4,5 zu 1 oder sowas, da glaube ich, Außenseiter Walters. 6 zu 1 sogar mittlerweile, eieiei. Also das finde ich ein bisschen sehr hoch, einfach aus dem Gedankengang raus, dass Walters jetzt in meinen Augen nochmal ein anderer Stil ist, als was Lomachenko bisher bei den Profis geboxt hat. Ne? Also es ist jetzt der zweite Kampf im Superfedergewicht. Walters hat für mich so vom körperlichen Voraussetzungen, von der Frame her und sowas, sieht er für mich erstmal jetzt, mal gucken, wie sie sich gegenüber aussehen, aber mein bisheriger Eindruck ist, er müsste der klar körperlich größere Mann sein und ist für mich auch der schlagstärkste Gegner, den Lomachenko bisher im Ring hatte. Und ich finde Lomachenko wirklich richtig, richtig, richtig toll. Also das ist ja wirklich, heißt ja nicht umsonst Hightech. Da ist auch viel, ein bisschen, habe ich immer so den Eindruck, so ein bisschen viel Show dabei. Aber das ist schon ganz feine Klinge. Aber der X-Men Walters ist natürlich, also da ist natürlich schon von der Schlagkraft her in der Gewichtsklasse, kommt da nicht viel mit. Klar, weil jetzt das Draw gegen Sosa vielleicht für ein bisschen enttäuschend gewesen. Das war ein super enger Kampf, fand ich. Ich fand das Unentschieden da auch in Ordnung. Aber Sosa ist jetzt auch wieder ein ganz anderer Typ als Lomachenko. Das ist halt, ne, immer wieder eine Style-Frage. Und ich bin unheimlich gespannt auf den Kampf. Ich würde mich schon auf Lomachenko festlegen wollen, aber ich sehe den jetzt nicht so deutlich. Also ich würde vielleicht sagen 60-40 vielleicht, sowas um den Dreh. Vielleicht ein Ticken deutlicher noch. Also für mich ist Lomachenko der Favorit, aber ich erwarte hier einen super, super spannenden Kampf auf auch sehr hohem Niveau. Vielleicht ein bisschen mehr Action, als wir es jetzt am Wochenende gesehen haben. Und dafür wird es vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen weniger Ringschach geben. Das glaube ich schon, sondern ein bisschen mehr Action. Und Lomachenko muss sich skilltechnisch sicher nicht verstecken. Aber für mich klassische Boxer-Puncher-Duell habe ich immer gerne gesehen, auch in der Vergangenheit. Und ich finde, man kann sich drauf freuen. Und ganz, ganz klaren Favoriten oder dass ich hier jemanden chancenlos sehen würde, so auf keinen Fall. Also ich bin sehr gespannt auf den Kampf.
Ja, ich finde auch, die beiden Kampfnamen der beiden sind einfach extrem cool. So Hightech gegen den X-Men, das ist schon sehr, sehr passend. Und auch einfach sehr, sehr passende Kampfnamen für die beiden Boxer. So. Das hat schon was. So manche geben sich ja so gewöhnliche Kampfnamen, aber die beiden sind schon ein bisschen kreativ und sehr, sehr passend. Also beides richtig, richtig edle Kämpfer. Und ja, das wird schon sehr, sehr sexy werden. Gerade bei Lomachenko ist natürlich High-End, so, ne? Was so sein Skill angeht, das ist besser geht's ja eigentlich kaum noch und schon Wahnsinn, was der Junge für ein Arsenal da zur Verfügung hat. Irre. Gut, da kaufen ja, gut, können wir uns.
Aber auch da ja. Noch dazu sagen möchte, für Lomachenko finde ich, ist es der krasseste Gegner bisher in seiner ganzen Karriere. Also, gut, Salido hat er ja schon mal gegen verloren gehabt. Und ansonsten hat er ja bisher auch nicht wirklich viel qualitativ Hochwertiges geboxt, muss man auch dazu sagen. Natürlich ist das alles ein 8er Profikampf, glaube ich. Und trotzdem waren da jetzt noch nicht so krasse Gegner, finde ich, dabei, dass man sagen kann, Lomachenko gehört zum Beispiel an die Position 1 in der Gewichtsklasse. Dafür hat er meiner Meinung nach auch noch zu wenig geleistet. Walters hingegen hat O'Neill geschlagen, hat Sosa einen engen Kampf abverlangt, der in der Gewichtsklasse übrigens Nummer 1 gerankt ist. Also denke ich so von der Legacy her, was Walters geleistet hat, ist auf jeden Fall höher einzustufen als Lomachenko. Was da jetzt, wie es der Favorit in dem Kampf ist, also ist schwierig zu sagen, finde ich. Keine Ahnung, also 6-1 von den Buchmachern her, dann sage ich herzlichen Dank, dann spiele ich das mal an. Weil ich sehe das hier, also mindestens 50-50. Also ich sehe hier keinen Favoriten in dem Kampf, keine Ahnung. Das ist ein ganz, ganz ausgeglichenes Duell. Klar, skillmäßig, so was man von Lomachenko bisher in seiner Karriere sehen konnte, ist das natürlich auf super hohem Niveau. Das ist schon Wahnsinn, was der Junge da zeigt. Dafür, dass er erst so wenig Kämpfe auch bestritten hat im Profigeschäft. Aber Nicholas Walters bisher auch, wie gesagt, ungeschlagen und hat schon die ganz Großen geboxt, hat gegen keinen der Großen verloren. Hat O'Neill sogar eindrucksvoll besiegen können und von daher, also da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Also ich würde hier primär sogar sagen, sehe Walters vielleicht sogar leicht vorne, weil er eben größer ist, die längere Reichweite hat. Ich weiß nicht, also hat einen guten Jab. Schwierig. Gut, auspunkten ist natürlich schwierig, den Lomachenko, ne? Das muss man auch sagen, aber Walters hat dazu noch die Power, also bin gespannt. Ich tippe mal Split Decision Lomachenko.
Ich bin auch sehr gespannt, weil Lomachenko halt vielleicht diese Qualität von Gegner so noch nicht hatte oder diese Art von Gegner und ich denke, das wird dann schon sehr ordentlich Aufschluss geben, auch zu was Lomachenko vielleicht in der Lage ist, wenn man irgendwie an Gewichtsklassenaufstiege denkt, da sieht man dann vielleicht schon mal gegen körperlich sehr starken Mann, wie es da so aussehen könnte, wenn es dann nochmal ein, zwei Klassen höher gehen sollte. Die Ambition hatte auf jeden Fall, weil Lomachenko ist einfach so gesegnet mit Skill, ist noch sehr, sehr jung oder zu alt und da ist noch alles möglich so.
Ja, absolut. Also wenn er den Walters eindrucksvoll schlagen sollte, dann wird er wahrscheinlich auch kaum aufzuhalten sein.
Ja.
Das ist jetzt so der Maßstab, an dem man sich halt noch in Zukunft orientieren muss. Also wie gesagt, wenn der Walters Clown deutlich schlägt, dann wird er wahrscheinlich irgendwann in den Pound-for-Pound-Ranglisten auch mal das Ganze nach oben schaffen.
Ja, absolut. Also so skilltechnisch ist er natürlich Pound-for-Pound ganz weit oben, auch jetzt schon. Nur wenn man halt eine Pound-for-Pound-Rangliste macht, darf man halt die Erfolge, die er im Profibereich hat, muss man natürlich auch irgendwo mit einberechnen und deswegen ist er noch nicht ganz vorne, aber es kann natürlich noch werden. Wir werden sehen. Gut, dann gibt es das wird wieder so ein harter Cut, also von Vasil Lomachenko zur Feigenputz gegen Maiketa, so also vom Skillset, das sind natürlich auch wieder Welten, das ist so, weiß ich nicht, Marcelo Pleitsch, Max Eberl gegen Messi so, ne? Oder Maradona. Das ist auch so vom Skillset so die Unterschiede. Vincent Feigenbutz kämpft gegen Mike Keta um den vakanten IBF Interkontinental Super Middleweight Title. Ja, ein Kampf zwar um diesen Interkontinental Titel, aber im Grunde ist es ein Kampf um deutsche Meisterschaft, könnte man fast sagen. Feigenbutz gegen Keta. An für sich eine ganz schöne Ansetzung von zwei Jungs, die skilltechnisch doch arg limitiert sind. Körperlich passt es bei Feigenbutz, auf jeden Fall, bei Keta durchaus auch, aber vom Skillset ist da jetzt so viel nicht vorhanden. Für mich Feigenbutz schon Favorit. Und ja, seht ihr es anders?
Ja, Feigenbutts Favorit. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, Cater hat auch schon dreimal verloren in seiner Karriere, wenn man halt die Gegnerschaft betrachtet, gegen die er verloren hat. Ich nenne meinen Namen Andreas Reimer, der hat zum Beispiel mehr verloren, als er gewonnen hat.
Aber der besser ist, als sein Rekord sagt.
Ja, alles andere wäre auch ganz, ganz schlimm für Cater dann. Ne? Nicht so wäre, aber ich sag mal so, wer weniger Kämpfe gewinnt, als er verliert, das ist schon ein dickes Ausrufezeichen, wenn man gegen solche Leute dann halt auch noch K.O. geht. Dann, ja, hat man im europäischen Boxen zumindest gar nichts verloren, deswegen, ja, kann man es so stehen lassen, wie du es gerade gesagt hast, also es ist eine deutsche Meisterschaft quasi.
Wenn man es so sieht, also es gibt ja in Deutschland ja auch noch andere Boxer, so Nu Laval, Krasniki Zeuge, der sich ja Weltmeister nennt und, weiß nicht, Hertel und so. Es ist so, sagen wir mal, Britsch oder solche Leute, das ist halt so ein Kampf auf deutschem Niveau. Man kann es fast vielleicht noch nicht mal deutsche Meisterschaft nennen. Aber es ist schon ein Kampf, der ausgeglichen ist. Oder zumindest ja, auf.
Also ich sehe, wie gesagt, Feigenbutt schon als ja. ich will nicht sagen als Boss hier, aber also so 80-20 sollte das schon sein. Feigenbutt ist es auch nicht so schlimm, wie man ihn macht. Also er hat natürlich nichts mit der Weltspitze zu tun, auch nichts mit europäischer Klasse, aber wie gesagt, also Mike Cater, das würde ich schon so als Buchmacher irgendwie 8-1 oder 7-1 einschätzen. Also sollte Feigenbutt vorzeitig machen, wenn er das nicht vorzeitig macht, soll er die Karriere beenden. Das ist dann auf jeden Fall so.
Harte Worte.
Ja.
Gut, dann gibt es ja noch eine Meldung, und zwar Kubrat Pulev hat den EM-Titel ja abgelegt, und weil er sonst Marius Wach hätte kämpfen müssen. Weiß ich nicht, warum man das macht. Jedenfalls kämpft er jetzt gegen den nimmermüden Samuel Peter. Manuel, Samuel Peter war ja mal einer deiner Favoriten.
Ja, durchaus, ne? So zu den Zeiten, wo Peter gegen Klitschko gekämpft hat, im ersten Fight. Also da stand er bei mir auf der Rangliste ganz oben, ja, habe ich gern gesehen, wo er jung und wild war. Allerdings ist das jetzt, ja, schon, ich weiß nicht, 10 Jahre ist es bestimmt schon her, oder? Dass er Klitschko 1 gekämpft hat. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das jetzt war, aus dem Kopf.
Ja, 2005 war das, ja.
2005, also schon mehr als 10 Jahre, sogar Wahnsinn. Kommt mir gar nicht so lange vor. Also nicht so lange. Ja, gut, es ist viel Zeit vergangen. Peter müsste dann auch schon irgendwas mit Mitte 30 sein. Eigentlich wird auch gemunkelt, dass er schon weit über 40 sein soll. Thema falsche Papiere etc. pp. Gut, weiß man jetzt nicht, was da dran ist, aber auch so war er schon vor einigen Jahren gegen Hilenius ziemlich verbraucht. Ist da schwer K.O. gegangen und ja, hat auch davor in den Kämpfen schon nicht mehr gut ausgesehen. Also hat seitdem zweimal noch geboxt gegen Laufkundschaft, gegen absolute Aufbaugegner, und gut, konnte die schlagen, aber das ist nicht aussagekräftig. Das Gewicht von ihm war in den Kämpfen auch nicht wirklich gut. Also ja, man kann hier eigentlich von Sam Peter nichts mehr erwarten. Jetzt ist natürlich die Frage, Pulev, ja, kann er das eigentlich im Endeffekt, macht er das vorzeitig oder geht er mit Peter über die Runden? Also es steht für mich nicht zur Debatte, dass Peter hier gewinnen kann. Glaube ich nicht. Also das müsste schon mit dem Teufel zugehen. Und ja, die Uhr, die kann niemand zurückdrehen, ne? In der Regel. Also das weiß ich nicht, ob es da Fälle gab, die irgendwann so viele Jahre später noch zurückkamen, dann gegen die Top 10 dann irgendwie zurückkamen und gewannen. Also ja gut, Ausnahmen gibt es immer, aber sehe ich in dem Fall nicht passieren, nicht eintreffen. Also ja, für mich stellt sich nur die Frage, ob vorzeitig oder eben nicht. Pulev hat jetzt nicht so die unheimliche Schlagkraft. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Peter da vielleicht es über die Runden schaffen mag. Wenn er denn einigermaßen trainiert und in Form ist, dann sollte er das eigentlich hinkriegen. Kommt aufs Gewicht an. Also kann ich jetzt nur die Prognose so abgeben. Ich sage, wenn Peter einigermaßen austrainiert, mit passablem Gewicht in den Ring steigt, dann schafft er es über die Punkte und verliert nach Punkten ziemlich eindeutig, so 118, 110 Bereich, vielleicht kann er ein, zwei Runden klauen. Pulev eben auch jetzt nicht so der Übermonster ist, so in Sachen Kondition. Und wenn er halt ja so antritt wie in seinen Aufbaukämpfen, dann wird das so enden wie gegen Hilenius, dann wird er wahrscheinlich irgendwann so Mitte des Kampfes dann ja aus dem Kampf genommen oder K.O. gehen.
Ja, also ich finde, es sieht irgendwie wirklich so danach aus, dass Sam Peter das Ding einfach nur wegen. Ist einfach nur nochmal ein Money Shot, den er so mitnimmt, bevor die Karriere beendet. Weil das, wenn man so sieht, er hat vor 5 Jahren oder fast bald 6 Jahren das letzte Mal gegen Helenius geboxt. Und dann gab es 3 Jahre später einen Stay-Busy-Kampf mit 291, also 291 Pfund. Und ja, und dann gab es 2016 jetzt nochmal einen Aufbaukampf in Mexiko gegen Journeyman. Das riecht, sieht irgendwie so ein bisschen aus wie bei Jean-Marc Mormeck, der gegen Klitschko dann nochmal gekämpft hat, der einfach nur nochmal so die Kohle mitnehmen wollte. Ne? Und so sieht das für mich einfach aus. Ne? Also, Peter war richtig, richtig guter Kämpfer damals gegen Klitschko. Guter Form, extrem gefährlich. Auch gegen Tony noch ganz solide. Dann, ja, aber dann ging es halt vorbei, so. Wenn man dann gehört hat, so die Geschichten, wie er sich vor den auf den Kampf gegen Vitali vorbereitet hat, also nicht im Gym, sondern irgendwie in den Clubs damals in Freiburg, wo er irgendwie auch noch große Schulden hinterlassen hat oder Rechnung nicht bezahlt hat damals. Ja, ich glaube nicht, dass er das Boxen noch allzu ernst nimmt und ich denke, es geht ihm wahrscheinlich auch nur darum, irgendwie nochmal ein bisschen Geld zu machen, um irgendwie ein paar Rechnungen begleichen zu können. Ja. Oder erwartet ihr irgendwas noch von Samuel Peter?
Nein, nicht wirklich. Also, ja, ist auch ein bisschen kurios, die Gegner, weil ich glaube, es geht auch eher wirklich um den Namen Samuel Peter, dass Pulev halt in seiner Heimat da einen großen Kampf macht gegen einen ehemalig großen Namen, den man halt wenigstens kennt. Er hat ja schon mal gegen Klitschko geboxt und so und die Halle voll kriegt und ja, so weiß ich nicht, ob er ihn vorzeitig schlägt, könnte man, ja. Könnte er schaffen, muss er nicht. Können auch 12 recht klare Runden sein, aber viel kann man von Peter dann nicht mehr erwarten. Also viel Spannung steckt in diesem Kampf nicht. Das, ja, ich weiß nicht. Kalle Sauland hat, glaube ich, auch gesagt, dass sie den EM-Gürtel abgelegt haben, damit Pulev jetzt Richtung WM geht. Aber ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit Samuel Peter ihn da jetzt viel weiter bringt als jemand anders. Also. Oder wach. Ich denke mal, dass das keine allzu schwere Aufgabe für Pulev werden wird. Also ich kann es mir einfach überhaupt nicht vorstellen. Ja.
Genau. Und ja, das war's dann so mit der Vorschau. Kommen wir zu den News. Ich glaube, besprochen hatten wir noch nicht, dass Sturms B-Probe erwartungsgemäß natürlich auch positiv war. In der Vergangenheit im Sport gab es halt wenig oder mir keine bekannten Fälle, wo die A-Probe positiv war und die B-Probe nicht. Also das war zu erwarten. Da ermittelt jetzt auch wohl die Staatsanwaltschaft, gibt ja dieses Anti-Doping-Gesetz, was jetzt seit 2016 gilt. Und da könnte es durchaus noch interessant werden, was da so um Sturm passiert. Aber da wollen wir jetzt auch nicht größer drauf eingehen. Dann gab es vielleicht noch das Gerücht, dass Alexander Povetkin kämpft ja gegen Stiverne und da war Stiverne ist auch wohl positiv getestet worden. Auch irgendwie recht dubiose Umstände und er gilt wohl irgendwie als nicht positiv oder man weiß es nicht. Jedenfalls soll der Kampf gegen Povetkin dann im Dezember wohl kommen, trotz dieser positiven Probe, was auch immer das war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Dopingboxen ist auch so ein leidiges Thema. Ja, Samira, dann gab es doch eine News beim MDR, oder?
Ja, das ist eine positive Nachricht für alle Leute, die gern Boxen im Fernsehen schauen. Oder für uns alle, sagen wir mal so. Für die, die es in Anspruch nehmen wollen. Der MDR hat den TV-Vertrag mit der SES um 2 Jahre verlängert, nach dem Stieglitz-Amar-Kampf, wo die Quoten anscheinend auch ganz zufriedenstellend waren. Und ja, damit hat jetzt Sat.1 und Sat.1 und der MDR ja, haben jetzt beide Verträge verlängert und die Boxfans können weiter ein bisschen Boxen im Fernsehen schauen, mit RTL natürlich. Wobei man bei RTL noch nicht so genau weiß, wie es da weitergeht und wie lange mit Hook, das wird auch nicht so richtig klar kommuniziert oder war vielleicht auch bisher noch nicht so richtig klar, um wie viele Kämpfe es sich da dreht, aber ja, sieht so aus, als ob sie natürlich weiter mit ihm arbeiten wollen. Ja.
Und dann gab es noch das Gerücht, dass vielleicht Zeuge gegen Abraham kommen könnte, und zwar auf der Waldbühne in Berlin. Das ist ja von den Sauerlands schon ja, der ewige Traum, dass man mal irgendwie einen Kampf auf der Waldbühne da macht. Da haben die ja damals schon bei Abraham vor Jahren schon von geredet, dass die das gerne mal machen würden. Dazu kam es leider noch nie. Sturm Abraham auf der Waldbühne war auch mal im Gespräch, aber so, dass da gab es jetzt so die Gerüchte, dass der Kampf kommen könnte. Ob der kommt, wird man sehen. Also da gibt es ja auch keinen Termin oder so. Es gab nur diese Gerüchte in dieser Woche.
Ich frage mich nur, was bei dieser Ansetzung das Ziel ist. Also ich weiß nicht, also stallinterne Duelle gehen ja meistens in die Richtung, dass man einen aussortieren will. Und bei Zeuge Abraham würde natürlich viel dafür sprechen, dass der Ältere aussortiert wird. Wobei natürlich Abraham der einzige richtige Quotenbringer bei Sauerland noch ist. Also das kann man ja gar nicht mit Zeuge vergleichen. Deswegen frage ich mich so, was ist so der Sinn von diesem Duell? Also wissen Sie schon, dass Abraham vielleicht im nächsten Jahr seine Karriere beenden will? Und soll das noch so sein, einer seiner letzten Kämpfe werden? Und dann ist eh egal, ob er verliert oder gewinnt? Oder soll er nochmal Weltmeister werden und Zeuge den Titel verlieren und damit Zeuges Karriere einen Knick kriegen? Also es kann ja auch für Zeuge nicht so vorteilhaft sein, ne? Den WM-Titel, den er dann gerade gewonnen hat, jetzt gegen De Carolus dann gegen Abraham zu verlieren. Also irgendwie, ich verstehe nicht so richtig, was diese Planung im Management von Sauerland da sein soll. Also ich fände es auch ehrlich gesagt traurig, wenn das so ein Abschiedskampf für Abraham werden soll. So sein Abschied, so, ja, lass mal Zeuge gewinnen oder so nach dem Motto, keine Ahnung. Du hörst da eh bald auf, machen nochmal Kasse so. Also ich weiß, ich will jetzt nicht ausschließen, dass Abraham da gewinnt, aber Zeuge hat auch gute Chancen, ihn auszuboxen. Also ist jetzt auch nicht so, dass es da so einen klaren Favoriten gibt. Auf jeden Fall sehe ich den da jetzt nicht so, weil man bei Abraham jetzt auch nicht so wirklich weiß, wirklich wie viel Power der noch hat. Also das hat er recht lange gegen gute Leute nicht bewiesen. Und deswegen frage ich mich so, was der Sinn dieser Ansetzung ist, weil davor halt auch Abraham Bremer ins Gespräch kam. Und es hört sich halt alles so ein bisschen danach an, dass er Abraham bald aussteigt. Also weiß ich nicht. Würde ich jetzt daraus schließen. Ich weiß nicht, was ihr da so seht oder ja.
Ja, ist halt eine gute Frage. Also für mich hat Abraham jetzt auch nicht mehr so viele Kämpfe im Tank auf soliden Level. Also ich weiß auch nicht, was man sonst mit. Die Frage ist halt, was will man sonst mit Abraham machen? Man hat ihn ja noch unter Vertrag, aber was macht man mit ihm?
Ja, die Frage ist, ob man eventuell noch eine Möglichkeit hat, für Arthur einen anderen WM-Kampf an Land zu ziehen. Ist da nichts möglich nach diesem Lee Hauk-Sieg? Ich dachte, ich hätte irgendwas von davon gehört, wenn er Lee Hauk eindeutig besiegt, was er ja dann doch schlussendlich auch getan hat, dass er dann wieder die Möglichkeit hat, um eine WM zu kämpfen. Gut, ich habe danach dann aber auch nichts mehr irgendwie davon gehört, nur dass er gegen Murray erst nochmal kämpfen soll, was ja dann abgesagt wurde. Das wäre ja nun auch kein WM-Kampf gewesen. Also ja, höchstwahrscheinlich muss er dann vielleicht doch nochmal um eine WM kämpfen. Ich denke einfach, um einen Ausscheidungskampf kämpfen, sorry. Möglicherweise ist es dann wirklich so, dass man das Stallduell so macht und der Gewinner kämpft eben dann danach nochmal um eine Weltmeisterschaft. Und ich sag mal so, die Planung hört sich natürlich erstmal ein bisschen blöd an. Das stimmt
schon, was Weltmeister dabei gesagt hat.
Ja, auf dem Papier. Aber wir wissen selbst, was dieser Titel da zu sagen hat. Also, das ist ja nicht wirklich Weltmeister. Also, die Boxkenner wissen Bescheid. Klar, das schon. Nur, wie gesagt, ich erkenne da jetzt irgendwie auch nicht wirklich die Logik. Also, ich kann mir nur vorstellen, im Endeffekt, dass es Arthur Abrahams letzter Fight werden könnte und er möglicherweise dann, ja, danach seine Karriere beendet. Und mittlerweile kann man auch wirklich sagen, Arthur Abraham kann eben auch keine Leute mehr ausnocken. Ich glaube, den letzten Knockout, den richtigen Knockout, der ist schon ewig her. Das, weiß nicht, war das sogar Taylor? Ich weiß es nicht, ich gucke jetzt nicht nach. Könnt mich ja berichtigen, wenn ihr es wisst, aber ich glaube irgendwie, Taylor müsste es gewesen sein. Das ist schon Ewigkeiten her in der Gewichtsklasse. Von daher wird er dann wahrscheinlich auch einen Zeuge nicht unbedingt ausnocken können.
Doch, doch, der hat den einzigartigen Mehdi Wortler ausgenommen, 2012.
Oh, okay, dann ist es nur
eindrucksvoll, oder?
5 Jahre her. Ja, fantastisch, genau. Und ich denke auch, ja, von Sauerlands Seite, ich denke nicht, dass man da irgendwas, Arthur sagt, verliere absichtlich. Das denke ich jetzt, so weit wird es nicht gehen. Ich denke, das wird auch Arthur nicht unbedingt, da wird er nicht unbedingt mitspielen, weil es schadet schon seiner Legacy auf. Warum soll er das machen? Nochmal klar verlieren. Da kann er auch lieber nochmal auf den WM-Kampf hinarbeiten, da ein bisschen Geld verdienen. Muss man nicht unbedingt machen, aber die Sauerländer wissen auch wahrscheinlich, wenn sie ihn gegen Zeuge stellen werden, dann ja, wird es mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nicht dazu kommen, dass Zeuge K.O. gehen wird. Der Abraham, wie sie schon länger keinen einigermaßen ja, passablen Gegner mehr K.O. geschlagen hat und von daher zumindest die 12. Runde sehen wird und ja, wenn es dann auf die Punktezettel geht, dann wird man sicherlich versuchen, Zeuge das möglicherweise dann zu geben. Vielleicht verdient er den Sieg ja auch sogar sich gegen Arthur Abraham. Das kann ich mir übrigens auch vorstellen. Also ich sehe Arthur da jetzt gar nicht mal so als hohen Favoriten in dem Kampf. Sicherlich als leichten Favoriten, klar, das schon. Aber Zeuge hat sicherlich auch ein bisschen was dazugelernt jetzt aus den letzten 2 Kämpfen und Arthur Abraham haben schon ganz andere Leute in letzter Zeit blöd aussehen lassen. Also ich kann mir da vorstellen, dass Zeuge das sogar sich verdient dazu gewinnen. Aber möglicherweise, wenn es dann eng werden sollte, wo man vielleicht dann auch ausgehen muss, weil Zeuge eben auch nicht so der Überskiller ist, dann wird man da bestimmt sicherlich sagen, okay, Zeuge kriegt das Urteil und man macht Zeuge natürlich dann, sage ich mal, schon bekannt mit sowas. Ja? Dann wird jetzt erstmal so verkauft als neuer Weltmeister und dann hat er auch noch Arthur Abraham bezwungen vielleicht möglicherweise. Und das pusht natürlich dann für die nächsten Fights auf jeden Fall auch schön die Einschaltquoten hoch, weil ne, Arthur Abraham Bezwinger und dann auch noch ein Deutscher, also das wollen die Leute doch bestimmt sehen, so einen talentierten Jungen dann im Fernsehen. Und darauf arbeitet man möglicherweise dann hin. Und angenommen, Zeuge würde jetzt gegen Abraham verlieren, gut, dann weiß man auf jeden Fall, dass Zeuge hier erstmal ein bisschen, ja, noch zumindest noch nichts in der Weltspitze verloren hat und wird es dann wie mit Feigenbutz machen eben. Da wird man wieder hingehen und 2, 3 Leute von, ja, vielleicht europäischem Level maximal kämpfen lassen, wo er halt wahrscheinlich gewinnt und würde dann sagen, okay, er braucht noch ein bisschen Erfahrung und bla bla, wird er schon eine Ausrede finden können, um das im Publikum zu verkaufen und Arthur macht dann halt als neuer Champ dann vielleicht noch 1, 2 Kämpfe, wo man dann weiter Quoten mit sichern kann. Also das hat schon, egal was passiert, unabhängig davon, was Positives für Sauerland.
Ja, ich wollte es auch nur provokativ formulieren. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Abraham den Kampf damit Absicht verliert. Also dafür ist er auch nicht der Typ. Aber das Letzte, was man über Abraham noch so gehört hat, war, dass die WBO halt einen Eliminator mit Robin Krasnicki angesetzt hat. Aber irgendwie konnten sich beide Lager, SCS und Sauerland, glaube ich, in den ersten Monaten jetzt nicht einigen. Und da muss man, glaube ich, jetzt abwarten, ob das wirklich zu diesem Kampf kommt. So, aber anscheinend... Ja, danach haben sie halt dieses Zeuge-Abraham-Duell so ein bisschen in die Medien gebracht. Ich weiß nicht, vielleicht weil das nicht mehr zustande kommt. Aber eigentlich wäre es auch nicht so uninteressant. Robin Krasnicki gegen Arthur Abraham. Ja, medientechnisch, also so klar, um Zeuge bekannter zu machen, kann man das natürlich nachvollziehen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, so als Abgang für Abraham ist das, glaube ich, nicht so das Wahre, was man sich da, also für ihn persönlich so, für seine ganze Karriere, ist es, glaube ich, wird es kein schöner Abgang, wenn es so wird. Also, ja, gegen Zeuge. Aber, naja, mal sehen, ob es dazu kommt.
Ja, ich denke schon, dass es dazu kommt. Also, ich habe von Kalle letztens ein Interview, ich glaube, gelesen. Oder habe ich das sogar bei YouTube gesehen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall ging es darum auch, um den Kampf zustande zu bringen. Und es hat sich schon ziemlich eindeutig angehört. Also, da hat er nicht irgendwie versucht, die Gerüchte zu dementieren, hat er offen und ehrlich drüber geredet und gesagt, dass eben, ja, man das so vorhat und er hofft, dass man den Kampf schon im Frühjahr des nächsten Jahres stattfinden lassen möchte.
Ja, es wird dann interessant bleiben. Also so innerdeutsch sind da eine Menge Sachen möglich, gerade in der Gewichtsklasse. einige Jungs aktiv. Leute, die halt potenziell immer noch in der Gewichtsklasse kämpfen. Gut, das war's dann für diese Woche. Wann wir das nächste Mal aufnehmen, steht noch nicht ganz fest. Das kann schon recht bald sein, aber kann auch dann irgendwann noch Dezember erst wieder stattfinden. Das werden wir noch sehen. Ja, dann sage ich mal, wenn ihr sonst noch Fragen, Wünsche, Anregungen habt, schreibt uns. Wir freuen uns immer drüber. Dann bis zum nächsten Mal. Servus.
Servus.
Tschüss.